Willkommen bei einer weiteren Folge von Hooked FM Feedback. Ich bin Tom, mir zugeschaltet ist der Robin.
Hallihallo.
Und wir machen mal wieder unsere halbjährlichen Check-in sozusagen für das, was wir so bei Hooked machen und die Gelegenheit für euch, uns Fragen zu stellen. Wenn ihr uns supportet im Feedback-SupporterInnen-Tier, dann kommen eure Fragen auch garantiert dran. Und da gibt es ein paar, zu denen wir nachher kommen. Vorher wollen wir aber natürlich zum einen einen Blick zurückwerfen auf die letzten Monate hier bei Hooked und zum anderen aber auch ein bisschen was ankündigen, weil wir eine kleine Änderungen vornehmen an so ein paar Stellen. Dazu kommen wir gleich, damit ihr Bescheid wisst, was da Neues auf euch zukommt. Und genau, das ist so der Plan für heute. Aber erstmal möchte ich fragen, geht's dir gut, Robin? Bist du bereit für diesen Feedback-Podcast? Bist du bereit, von Fragen gelöchert zu werden und einen Rückblick zu tätigen?
Immer. Ich freue mich immer, wenn ich Sachen gefragt werde, weil das so eine Art von, also ich weiß ja nicht, ich bekomme meinen Bauch gestreichelt durch Aufmerksamkeit. Genau. Ja. Ich denke, ah, guck mal, die Leute wollen Dinge von mir wissen. Ich werde Dinge gefragt, toll, ich muss nicht Leute Dinge fragen. Deswegen,
das sind alles Fragen mich für mich, Robin. Es tut mir sehr leid.
No. Nobody loves me. Ja, also ich freue mich sehr. Ja.
So, bevor wir zu den Fragen kommen von euch, wollen wir über die Änderungen sprechen, die es gibt. Ist jetzt nichts Großes, nichts Schlimmes, ihr müsst keine Angst haben. Es geht einfach nur darum, dass wir einerseits einen Namen ändern wollen von einem Format hier bei Hooked, nämlich von Hooked on Topic, unserem zweiwöchentlichen Exklusiv-Podcast, der sich ja in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt hat, wo dann einzelne Subformate entstanden sind und sehr, sehr unterschiedliche Arten von Podcasts dann auf euch zukommen. Wir haben dort in der Organisation auch einiges umgestellt und wir wollten gerne einen neuen Namen für das Format haben, der auch von vornherein klar kommuniziert, dass das ein quasi extra Podcast ist, der auf Patreon und Steady erscheint, mit dem man diesen Bonus bekommt. Und deswegen haben wir uns für eine sehr klassische Namensgebung hier entschieden, die das wir finden direkt kommuniziert. Der heißt nämlich dann nicht mehr Hooked on Topic, sondern einfach Hooked FM Plus, um zu kommunizieren, hey, da gibt es mehr, ne? Da gibt es Plus, da gibt es mehr als sonst bei Hooked FM. Da gibt es alle zwei Wochen diesen extra Podcast und deswegen heißt das ab jetzt Hooked FM Plus und so werden wir es dann auch nennen. Das erstmal vorneweg. Und wie gesagt, wir haben die Organisation da ein bisschen umgestellt, haben da auch sehr viel miteinander drüber gequatscht, hey, wie können wir das ein bisschen besser organisieren, weil wir vorher einfach zu oft quasi in der Woche, in der wir die Podcasts aufgenommen haben und in der sie erschienen sind, entschieden haben, was überhaupt das Thema ist für diesen Podcast. Und das machen wir jetzt halt alles sehr viel weiter vorneweg. Also auch diesen Podcast hier nehmen wir jetzt einige Zeit auf, bevor er erscheint. Und das wollen wir halt mit möglichst all diesen Podcasts machen, um da mehr Vorlauf zu haben und auch um beispielsweise besser so Sachen umsetzen zu können, wie dass man mal Gäste reinholt, mit denen man dann besser planen kann, um bestimmte Besprechungen zu machen, bestimmte Themen reinzubringen, die wir sonst vielleicht nicht behandeln könnten und auch um im Endeffekt mehr zu machen. Wir hatten sogar ursprünglich mal überlegt, ob es möglich ist, nicht nur alle zwei Wochen diesen Hooked FM Plus Podcast zu machen, sondern sogar jede Woche und haben das dann, sind das so ein bisschen durchgegangen, haben da viel drüber geredet und sind am Ende dabei gelandet, dass das doch zu viel wäre, dass das uns an anderen Stellen dann Sachen wegnehmen würde und dass wir das zumindest momentan nicht so gut hinbekommen würden und sind dann dabei geblieben, dass Hooked FM Plus, wie auch On Topic vorher, alle zwei Wochen erscheint, aber mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit von 9 Folgen, die außerhalb dieser zwei Wochen erscheinen. Also, dass ihr immer mal wieder doch mehr bekommt als nur die zwei Wochen Bonus-Podcast für die 5 € mindestens im Monat, die ihr bei Patreon und Steady dort ausgibt. Und ein Beispiel dafür ist dieser Feedback-Podcast hier, weil normalerweise hat der Feedback-Podcast immer eine Folge von Hooked on Topic ersetzt und dieses Mal kommt er extra außerhalb der Hooked on Topic Erscheinungsreihenfolge. Das heißt, ihr verliert als SupporterIn gerade keine extra Folge Hooked on Topic, weil der Feedback-Podcast kommt, sondern ihr bekommt einen Podcast extra. Und das ist dann so eine Folge dessen und wir hoffen, dass das in Zukunft auch öfter passiert. Wir können euch jetzt nicht exakt sagen, dann und dann und dann und dann, aber Es wird halt immer wieder mal vorkommen, zumindest ist das der Plan von uns. Und gleichzeitig kommuniziert Hooked FM Plus unserer Meinung nach auch einfach besser, hey, da gibt's mehr, weil Hooked on Topic ist zwar ein schönes Wortspiel, finde ich nach wie vor, aber ja. Es kommuniziert nicht ganz so klar, dass das ein Patreon- und Steady-Podcast ist, den man dort bekommt, wenn man Geld ausgibt.
Ganz genau, und es ist so ein bisschen Teil davon, weil On Topic ist ja auch bereits diese Aussage hinter dem Wortwitz. Und wir sind ja jetzt schon ein paar Mal daran gestoßen, dass wir dann spezifisch kein einzelnes spezifisches Topic besprochen haben. Und das geht dann auch da rein, was wir jetzt ein bisschen mit dann Hooked FM Plus generell machen, nämlich eine Regelmäßigkeit und ein Formatrahmen zwar haben, aber sich von diesem Rahmen und von dieser Regelmäßigkeit nicht einschränken lassen, sodass man Dinge nicht macht, weil sie irgendwie zu weit da rausgehen würden oder nicht passen würden. Ne? Das heißt, einerseits ermöglichen, dass man einfach, auch wenn man gar kein einzelnes großes Thema hat, sondern einfach über, was haben wir gerade gespielt als letztes oder geguckt als letztes oder sonst irgendwas, oder wir haben Björn da und quatschen einfach mit ihm, dass man dafür völlig offen ist, aber auch, dass man dafür offen ist, dass es eben mehr Episoden des Casts geben kann, ohne dass man sich forciert zu sagen, es kommt jede Woche ein zusätzlicher, sondern eben genau, was du gerade beschrieben hast. Es ist so nach Möglichkeit, das ist dann zwar nicht das, was man am Anfang als Idealvorstellung gehabt hätte, oder als Idealvorstellung wäre vielleicht 5 Podcasts die Woche, aber das muss ja nicht sein. Es kann trotzdem quantitativ auch mehr sein, nur halt auf einer Ebene von, man guckt halt, wie es gerade passt, und durch diese Planung der Casts, wie du beschreibst, ist es per se sehr viel wahrscheinlicher. Also wir haben halt jetzt gerade Folgen fertig bereits, die bereits geplant sind. Und das war vorher selten der Fall. Die Planung mit den Gästen, die du beschrieben hast, ist möglich. Wir haben auch ein, zwei Casts halt mit Gästen, die da bereits in Planung sind oder auch schon aufgenommen sind. Und das ermöglicht einem dann halt viel, viel besser, auch einfach zwischen diesen 2-Wochen-Rhythmus halt was zwischenzuschieben, wie jetzt bei diesem Feedback-Cast.
Genau, also wirklich schon Wochen oder Monate vorher da teilweise schon die Sachen fertig zu haben. Man sollte meinen, das hätten wir auch schon viel früher machen können oder sollen. Und ja, durchaus. Wir sind aber immer nur zu zweit. Und gerade wenn sich so Systeme gefestigt haben und man auch einfach gewohnt ist, Sachen auf eine bestimmte Art zu machen, dann dauert es manchmal eine ganze Weile, bis man mal hinterfragt, hey, geht das vielleicht auch besser? Und das war dann in dem Fall einmal so. Und ich finde, zumindest momentan haben wir da einen sehr guten Weg gefunden, wo wir zumindest beide gerade sehr happy mit sind. Deswegen heißt es ab sofort Hooked FM Plus, und ihr bekommt immer mal wieder eine Bonusfolge darüber hinaus, über die 2-wöchentlichen geplanten Folgen, die es dann geben wird.
Genau.
Und wie gesagt, auch diese, ne, wir hatten ja so öfter mal diese Folgen, wo wir über Spiele, Filme, Serien und sowas reden, die ja etwas formloser sind und eigentlich eine Erweiterung von dem, was wir im regulären Podcast Hooked FM machen, wo wir ja in der zweiten Hälfte immer über die Spiele reden, die wir zuletzt gespielt haben. Und das dann als Möglichkeit auch zu haben, zum Beispiel über Filme reden zu können oder sowas, auch mal über Sachen reden zu können, die älter sind. Da gibt es keinen Aktualitätsbedarf. Ne? Da geht es auch manchmal um Sachen, die wir nachgeholt haben oder so. Und das passt ja dann beispielsweise nicht so gut, wie du ja auch gerade gesagt hast, zu dem Namen Hooked on Topic, weil es ist kein einzelnes Thema, das da besprochen wird. Und kommuniziert deswegen auch besser, ne? Hooked FM Plus, ist es mehr von Hooked FM auf verschiedene Arten und Weisen.
Ganz genau. Ich möchte euch ein bisschen auch Kontext geben für die Aufnahmesituation gerade, in der ich mich befinde. Hier ist gerade eine sehr große Spinne die Wand vor mir hochgeklettert, und ich dachte mir, ah, okay, habe ich kein großes Problem mit. Die muss ich dann gleich mal einfangen. Die ist jetzt aber dann leider, die ist dann von der Wand runtergefallen. Ich weiß nicht, was für eine fucking Spinne das ist, und die ist jetzt weg. Das heißt, wenn ich gleich mal kurz so, mache plötzlich, weil die mir am Bein hochkrabbelt, oder weil ihr mich kurz so hört, weil ich mich kurz umgucken muss oder ausweichen muss. Das liegt daran, dass eine gigantische Spinnenhorde wie ein Herr der Ringe mich gerade einwickelt. Deswegen entschuldigt das
bitte. Die gibt es ja in der Regel nicht, Robin.
Welchen Part jetzt?
Die Hobbits? Die Horden der Spinnen sind ja normalerweise so einzeln.
Aber die war schon so groß, die könnte das schon alleine regeln. Aber maybe. Ja, also es kann sein, dass ich gleich einfach einen sehr hohen kleinen so von mir gebe, weil ich mich einmal kurz erschrecke. Dann liegt es daran. Das wollte ich nur kurz kontextualisieren.
Okay. Ja, ich hoffe, der Spinne geht's aber gut. Die sind ja gut, die helfen dir ja eigentlich nur. Ne? Sie sind nur manchmal im Weg.
Ich bin da nie so ganz hintergestiegen hinter dieser Argumentation, muss ich sagen. Weil ja, die machen was anderes weg, was ich nervig finde, aber ich finde die ja auch nervig. Und die anderen Viecher, die machen halt keine Spinnenweben überall an meine Wand. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da so ganz hinter bin.
Ja, also gerade wenn es um Sachen geht wie Mücken, die mich stechen oder so, da bin ich sehr dankbar für die paar.
Das stimmt.
Spinnen.
Da gibt es aber hier im Keller so wenig von, deswegen muss die Spinne sich da wirklich mal einen anderen Arbeitsplatz suchen, meiner Meinung nach.
Was ist euer Keller auch so warm und feucht? Das ist, oder nicht feucht, trocken. Das mögen die einfach.
Das stimmt, ja.
Nun gut, wir haben noch eine weitere Sache, die wir gerne ankündigen möchten, nämlich ein neues SupporterInnen-Tier, das jetzt nicht an neue Inhalte geknüpft ist, sondern einfach eine Bonusmöglichkeit, ein bisschen Trinkgeld dazulassen. Und so haben wir es auch genannt, denn es gibt jetzt ein neues Tier bei Patreon und Steady. Zwischen dem 5-Euro-Alle-Inhalte-Tier und dem 10-Euro-Feedback-SupporterInnen-Tier gibt es jetzt für 7,50 Euro die Möglichkeit, alle Inhalte plus Trinkgeld zu abonnieren. Und das ist auch genau, was es ist. Ihr bekommt genau das Gleiche wie bei alle Inhalte, aber ihr habt die Möglichkeit, noch ein bisschen Trinkgeld dazulassen, falls ihr euch denkt, na, das ist mir aber ein bisschen mehr wert, dann geben wir euch die Möglichkeit dazu. Haben wir uns, müssen wir ganz ehrlich sagen, einfach abgeguckt bei Dom Schott, bei Okay Cool, und fanden das gut und sinnvoll, da diese Möglichkeit zu haben und wollten euch das dann auch anbieten und quasi uns das dann auch anbieten, damit die Möglichkeit besteht zu sagen, hey, ich will eigentlich nur alle Inhalte haben, aber ich habe die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu geben, hier ist ein bisschen Trinkgeld, dann ist das eine Möglichkeit mit diesem 7,50 Euro Tier.
Genau, auch das ist so ein, also bei mir ist mal der Gedanke gekommen, einfach, dass ja alles sehr viel teurer geworden ist und wir unsere Tiers in der Form ja nie angepasst haben und wollten wir auch nicht. Aber wie viel schon irgendwie eine 1-Euro-Änderung dann für ein kleines Unternehmen wie uns halt verändern würde, wenn einfach alle quasi, die 5 Euro bezahlen, zwischen 6 Euro bezahlen würden. Das ist quasi eine Idee als Kompromiss, die so ein bisschen daraus entstanden ist, die ich auch deutlich besser finde. Nämlich, dass die Leute, die halt 5 Euro bezahlen, was halt schon viel ist für jeden Monat, dass die weiterhin genau das machen können, dass es quasi keine Verschlechterung des etablierten Angebots gibt für die Leute, die halt uns schon so lange supporten, dass sie das genauso weitermachen können und sich da nichts verändert. Aber dass die Leute, und das ist etwas, was auch schon regelmäßig mal kommuniziert wurde, ne, dass es ja einen wesentlichen Anteil der Leute gibt, die uns ganz unabhängig von den Belohnungstiers supporten. Ne? Die wählen dann halt 5 Euro, weil 5 Euro steht da und der nächste Tier ist dann vielleicht ein bisschen zu viel, dass sie dann sagen, gut, dann nehme ich halt den 5-Euro-Tier. Mir geht es jetzt aber gar nicht um die Inhalte. Cool, dass es die gibt, aber ich mache das einfach, weil ich euch supporten möchte. Und falls ihr euch da wiederfindet, dafür gibt es das jetzt. So, dass ihr halt sagen könnt, hey, ich mache das gar nicht jetzt nur für die Inhalte, die man bekommt, sondern ich möchte euch auch supporten und dieses Zwischending ist etwas, was ich auch cool finde, dann könnt ihr das nun machen. Aber die Leute, die sagen, nee, 5 Euro reicht dann auch und ich mache es halt, weil ich dafür etwas bekomme, dann könnt ihr einfach bei 5 Euro bleiben und im besten Falle können danach alle Hand in Hand über die Wiese tanzen und glücklich sein. Ihr, wir, alle.
Genau, das ist der Plan. Wir wollen alle glücklich über die Wiese tanzen. Sehr schön, genau. Deswegen gibt es dieses 7,50 Euro alle Inhalte plus Trinkgeld hier in Zukunft. Und das sind so die Ankündigungen, die wir von diesem Feedback-Podcast für euch haben. Einmal HookedFM Plus und einmal das Trinkgeld-Tier. Und jetzt können wir mal ein bisschen einen Blick zurückwerfen, denn der letzte Feedback-Podcast, Robin, der erschien am 1. Januar 2026. Wir machen das ja hier inzwischen halbjährlich und dementsprechend ist in der Zwischenzeit auch ein bisschen was rausgekommen seit dem. Einmal kam ja noch am Ende letztes Jahres so Sachen wie das Analog 3D-Video, das ich mit Mats gemacht habe. Und wir hatten dann natürlich Anfang 2026 die Spiele des Jahres behandelt vom Vorjahr, wo wir sehr happy mit waren. Das hat wieder sehr viel Freude bereitet. Wir hatten so Videos wie dein Blick auf Legacy of Kain, auf das neue Spiel, das dort entstanden ist und wie katastrophal alles drumherum aussah. Ich habe ein Video gemacht zu einer Donald Duck PlayStation 2, die wir ja schon seit Ewigkeiten im Studio stehen haben, die ich mir mal genauer angeguckt habe, woher sie kommt und dann habe ich sie auch repariert und wieder auf Vordermann gebracht. Und dazwischen gab es dann noch sowas wie die Super Mario Galaxy Film Review und jetzt ja auch die Spiele des Jahres 2006, wo ich jetzt gerade nicht weiß, ob hier eventuell schon die erste Folge erschienen ist, wenn ihr dann diesen Podcast hört. Ich glaube nicht. Ich glaube, das dauert dann noch ein bisschen. Das wird eher sowas Richtung August werden, zumindest momentan. Da sind wir halt gerade noch in der Planung und in der Planung der Aufnahmen, vor allem mit den verschiedenen Leuten. Das ist nicht immer so einfach. Deswegen habt da ein bisschen Geduld, aber das seid ihr ja durchaus gewohnt bei diesem Format. Es wird kommen. Und es wird wieder groß und es wird wieder gut. Also wir kennen ja beide die Liste schon und die ist sehr spannend.
Ja, die ist wirklich sehr, sehr spannend. Da habe ich dir auch gesagt, dass das eine für mich besondere Goti-Liste ist in der Art und Weise, wie ich die empfinde und wie ich auch drüber reden kann. Da freue ich mich sehr deswegen drauf. Also ich finde, das werden sehr spannend oder sehr lustige, sehr unterhaltsame Videos und Aufnahmen.
Denke ich auch. Ich finde, es sind sehr schön unterschiedliche Spiele, die da drin vorkommen. Aber werdet ihr ja dann sehen, werdet ihr sehen. Wir haben außerdem bei Time to 3 einiges gehabt bereits in diesem Jahr. Das begann mit so Sachen wie, dass wir mal sowas ausprobiert haben wie Flip 7, ein Kartenspiel, das wir dann einfach mit Kamera und sowas aufgenommen haben. Das fand ich sehr lustig, würde ich tatsächlich auch gerne nochmal machen, sowas in die Richtung, weil ich auch das Gefühl hatte, dass ihr das auch mochtet da draußen. Und ansonsten gab es einen kompletten Playthrough von Leo und mir von Parasite Eve 2. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, obwohl das ein komisches Spiel ist. Aber das hat ein paar richtig, richtig tolle Momente. Deswegen kann ich euch da auch sehr empfehlen, mal reinzugucken. Generell auch in Parasite Eve 1 reinzugucken, was ich mit Leo vor einigen Jahren gespielt habe. Wir haben die Atlantis-Reihe fortgesetzt und den vierten Teil von Atlantis gespielt. Der heißt Atlantis Evolution mit Leo zusammen. Also wir beide mit Leo zusammen zu dritt. Und das war wild. Das waren 10 ganz, ganz wilde Folgen, wo dieses Spiel gezeigt hat, wie man Storytelling teilweise auch nicht betreibt, aber vor allem auch wie Adventure Game Design vielleicht nicht so unbedingt funktionieren sollte. Und da gibt es gerade einen Moment.
Ich würde schon sagen, es ist eine vollumfängliche zur Schaustellung davon, wie Dinge nicht funktionieren sollten. Also generell, man muss da, glaube ich, gar nicht groß einschränken, das, was das Spiel macht. Das ist eigentlich ein sehr gutes Tutorial, wie das nicht geht.
In vielerlei Hinsicht, ja. Für mich persönlich gibt es so ein paar kleine Lichtblicke, aber insgesamt fällt da so viel auseinander. Das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Hat, finde ich, auch zu einem meiner Lieblingsmomente geführt in der 9. Folge. Oh ja. Und es hat auch da haben wir ja wieder so ein Ding gemacht von die erste Folge erschien und es gab dann Early Access ab 5 € auf Patreon und Steady für den gesamten Rest der Aufnahme, also für die 10 Folgen. Das haben wir dann danach bei dem Dark Souls 2 DLC auch nochmal gemacht in kleinerer Form und stellen fest, dass das auch von euch angenommen wird. Also, dass genug von euch da auch wirklich sagen, hey, wir gucken uns das dann auch an, exklusiv. Ja. Und das ist dann ein Mehrwert, den man auf Patreon und Steady erhält, ohne dass jetzt auf YouTube groß was verloren geht, weil man dort trotzdem noch diesen Release-Rhythmus hat, wie sonst auch. Und deswegen werden wir das auch beibehalten mit künftigen Projekten, wo es immer mal wieder diesen zeitlich exklusiven Early Access Aspekt geben wird, weil der einfach gut funktioniert. Und dann haben wir natürlich noch Inquisitor zu Ende gespielt, nach einer kurzen Pause, so wie ihr das kennt bei Time to 3. Aber wir haben es tatsächlich beendet. Ich glaube, da sind jetzt auch noch nicht alle Folgen durch, wenn ihr das hier hört, aber es hat zumindest schon angefangen. Und das war auch, also das ist auch ein wildes Spiel, auch ein Beispiel für, wie man vielleicht manche Dinge nicht machen sollte.
Auf jeden Fall. Also es war eine sehr schöne Abfolge von Time to 3 Titeln in den letzten Wochen und Monaten, muss man wirklich sagen. Also es war ja auch eine lange Pause zwischendurch, aber hey, also ich würde sagen, es hat sich sehr gelohnt.
Ich würde auch super gern die anderen Dark Souls 2 DLCs spielen, das habe ich richtig gemerkt, wie viel Freude mir das bereitet hat. Ich habe auch tatsächlich unseren Save, habe dann nochmal so ein bisschen aufgeräumt im Sunken King DLC, da würde ich dann auch nochmal drauf eingehen, wenn wir dann den Iron King spielen. Aber das ist auch immer eine Sache der Zeit, ne? Weil wir das ja auch mit Matt zusammen machen und je nachdem, wie das passt. Also das ist vielleicht ein Vorhaben, aber jetzt noch kein zeitliches Versprechen, wann genau das stattfinden wird. Und das ist es so ziemlich. Das ist so ein Blick auf das letzte halbe Jahr. Wir sind natürlich noch mittendrin in der Arbeit mit den Spiel des Jahres-Videos für das Spielejahr 2006. Deswegen ist das auch gerade etwas, das mich aktiv sehr beschäftigt. Außerdem befinde ich mich gerade sehr stark bereits in der Vorbereitung von einem nächsten Time to 3 Projekt, auf das ich mich sehr freue, das zu machen. Und das Metal Gear Video ist ja bei dir nach wie vor in der Arbeit. Und ich glaube, das ist so, sind so die Sachen, auf die wir schon mal so einen Blick werfen können, die irgendwo und irgendwann in der Distanz kommen. Außer natürlich die GOTY-Videos, die kommen ja relativ unmittelbar. Das werdet ihr ja dann sehen. Und ja, ich glaube, das ist so dieser Blick einerseits zurück und andererseits so ein bisschen nach vorne, außer du hast da noch irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe.
Nee, klingt alles sehr akkurat, richtig und korrekt.
Sehr schön. Dann können wir doch zu den Fragen kommen, zu den Einsendungen von euch, von Patreon und Steady. Wie gesagt, ab 10 Euro kommt ihr hier garantiert dran, egal wann ihr da subscribt im Jahr. Ihr könnt da immer Fragen einschicken und ich speichere mir die dann ab im Dokument hier. Und wir beginnen mal mit dem guten Marcel, auch bekannt als Pasta Palast. Seenudel.
Warte mal, das ist gar nicht der Vorname, den Pasta. Ich bin gerade
Herr Seenudel.
Devastated.
Stellt folgende Fragen. Ich denke, wir alle kennen das folgende Phänomen. Als Kind sind wir von Videospielen begeistert und verzaubert. Wir sind aber auch gewohnt, dass man Dinge nicht versteht und nicht richtig kann. Daher hatten wir damals, bei mir die NES Gameboy-Ära, sehr viel Geduld und Leidensfähigkeit mit so manchen Spielen und finden erstmal alles irgendwie cool. Erst später lernen wir dann überhaupt erst, dass nicht immer wir zu blöd für das Spiel sind, sondern es auch sowas wie schlechte oder auch einfach unfaire Spiele gibt. Erinnert ihr euch an Spiele oder Spielerlebnisse aus eurer Kindheit und Jugend, wo euch dieser Unterschied das erste Mal so richtig bewusst wurde?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich bin sehr, sehr schlecht daran leider, mich an Dinge aus meiner Jugend zu erinnern konkret. Meine Erinnerungen basieren fast vollständig auf Erzählungen, die ich erzählt bekomme über meine Kindheit und die dann zu Erinnerungen umfunktioniert werden in meinem Kopf. Deswegen weiß ich jetzt schon, dass ich da dir Vorrang lassen muss, um während du erzählst und ich zuhöre, auch ein bisschen mir Gedanken mache, ob ich mir da was einfällt.
Also ich glaube, Marcel wird da ähnliche Erlebnisse gehabt haben wie ich, wenn er auch den Gameboy erwähnt, weil das sind ja meine ersten so richtig aktiven Spielerinnerungen an den Gameboy, wie ich halt sowas gespielt habe wie Super Mario Land. Das ist ja eher die umgekehrte Erfahrung gewesen. Super Mario Land fällt mir heute total leicht. Ich fand es damals richtig schwer. Aber auch so Spiele wie irgendwie einen DuckTales oder sowas. Ne? Es gibt ja einfach diese alten Spiele, das habe ich auch neulich erst festgestellt, in meinen Retro-Livestreams, wo ich ja diverse alte Plattformer ausgepackt habe und dann feststelle, oh, okay, die sind einfach cool so. Also die sind audiovisuell toll, die fühlen sich jetzt auch nicht verkehrt an, aber sie sind scheiße unfair. Und eines der besten Beispiele ist der König der Löwen und das wirst du ja auch gespielt haben. Das Spiel ist wirklich, also da würde ich straight up sagen, wenn ich mir das heute angucke, aus einer reinen Game-Design-Perspektive, würde ich behaupten, das ist kein gutes Spiel. Das, also gerade die Super Nintendo-Variante, die Gameboy-Variante aber auch, sind keine guten Spiele, weil sie super unfair sind in der Art und Weise, wie sie dir Herausforderungen in den Weg stellen, wie sie dich in Gruben fallen lassen, wie der Schaden berechnet wird, wie die Fallen platziert sind. Dieses Spiel möchte ja, dass du stirbst. Und das wissen wir ja auch, dass das Spiel das möchte. Und das ist halt kein, aus heutiger Sicht, schönes Spielerlebnis mehr. Und nichtsdestotrotz, damals haben wir es natürlich dann, also ich nicht, aber also doch die Gameboy-Version habe ich ja damals gespielt und bin ich ja nie weit gekommen, weil mir das dann auch viel zu schwer war. Aber trotzdem ist es dir positiv in Erinnerung geblieben und da kann ich mich auch nicht dran erinnern, dass ich als Kind irgendwie gesagt hätte, oh, das ist aber Level-Design technisch nicht so gut gemacht. Sondern ich dachte mir nur so, naja, ich komme halt nicht weiter, dann spiele ich was anderes. Also da findet ja keinerlei Reflexion statt darüber.
Aber gibt es bei denen Titel, wo du dich daran erinnerst, wo das mal der Fall war? Also das erste ist natürlich zu viel gefragt, aber früh, also erinnerst du dich an irgendein Spiel, wo du meintest, oh mein Gott, das ist schlecht und die Gedanken hattest, warte mal, das ist schlecht, weil das ist das, wo ich gerade drüber nachdenke und da komme ich auch nirgendwo an, weil sie da sich nichts bei mir verfestigt hat, aber was du auf der Ebene sagst, halt, dass quasi man Spiele spielt, die jetzt vielleicht nicht per se schlecht sind, aber die schlechte Elemente haben und dass man halt nicht in der Lage ist, diese Elemente als diese zu identifizieren, sondern das als ganz normaler Teil des Spielzeugs einfach interpretiert, wo man halt mehr mit spielen muss und irgendwann klappt es dann. Da ist natürlich König der Löwen ein absolutes Beispiel für. Und dass ich das dann nie durchspiele, sondern nur bis zu einem bestimmten Level, an dem ich dann nie weiterkomme, ist auch kein Zeichen davon, dass das jetzt irgendwie da schlecht designt ist oder so, sondern naja, man spielt halt Spiele nicht wirklich durch. So, man spielt die einfach und irgendwann spielt man die nicht mehr und fängt halt immer von neu an und das Spiel ist der Selbstzweck. Deswegen war das auch nichts Negatives bei mir. Deswegen fällt mir das sehr schwer, den nächsten Schritt zu rekapitulieren, zu sagen, hier ist es dann passiert, dass ich gesagt habe, warte mal, nee, das ist ja kacke.
Ja, ja. Also das könnte ich bei mir auch nicht auf ein spezifisches Spiel festlegen, sondern eher auf so eine ungefähre Zeit, wo ich halt sehr viel stärker auch angefangen habe, Spielemagazine zu lesen. Bei mir war das ja die Screen Fun und die GameStar vor allem. Und wahrscheinlich dann so mit 11, 12, 13, so in dem Bereich, vielleicht sogar eher noch ein bisschen später, habe ich dann auch wirklich angefangen, selber diesen Blick zu entwickeln für, okay, was genau funktioniert hier eigentlich nicht, dass da quasi dieses kritische Hinterfragen stattfindet. Aber ich kann nicht mal im Ansatz sagen, okay, bei diesen Spielen ist das passiert, weil das so ein flüssiger Übergang war. Das ist ja nicht von heute auf morgen passiert. Deswegen, ich kann mich nur an Spiele erinnern, die genau sowas ausgelöst haben, wie halt irgendwie einen DuckTales oder auch einen Tiny Toon Adventures auf dem Game Boy oder halt einen König der Löwen. Und habe ja jetzt in den Streams auch Spiele gespielt wie nochmal Spider the Video Game auf der PS1. Das habe ich früher nur ein ganz bisschen gespielt und heute jetzt dann mal quasi durch, auch wenn ich zum Schluss cheaten musste, weil das Spiel wird richtig frustrierend am Ende. Und zwar aufgrund von schlechtem Checkpointing und von teilweise, naja, ein bisschen fies gesetzten Gegnern oder endlosen Gruben. Aber es ist vor allem das Checkpointing, das dem Spiel so ein bisschen den Hals umdreht am Ende. Weil eigentlich ist das ein richtig cooles Spiel. Ne? Spider the Video Game finde ich ein richtig tolles Spiel eigentlich. Aber hat dann halt diese Probleme, wo ich sagen würde, das könnte man mit einer Neuauflage relativ leicht fixen. Ich wüsste genau, wo ich ansetze, um zu sagen, oh hey, hier könnte man das so viel angenehmer machen mit relativ wenig Aufwand. Und das, da weiß ich aber nicht, wann bei mir das in der Jugend, wann genau das passiert ist, das kann ich dir nicht sagen.
Nee, also ich finde, das ist ein gutes Beispiel aus der modernen Perspektive. Ich finde, ich meine, das so ein bisschen zu die Lego-Insel sagen zu können. Ein Spiel, also was jetzt nicht dann heißt, dass es ein Spiel ist, wo ich halt sage oder im Gedanken habe, dass das schlecht war oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil. Riesiger Nostalgiefaktor für mich. Habe ich unglaublich viel gespielt. Ich kann dir Zwischensequenzen zitieren, obwohl ich die seit 20 Jahren nicht gesehen habe. Das war wirklich durchaus formend für meine frühen Spielzeiten. Aber ich erinnere mich noch auch, dass ich dann schon gedacht habe, jetzt hier dieses Auto zu fahren in diesem Time Limit, das fühlt sich jetzt nicht ideal an. So, das ist jetzt so nicht, das spiele ich jetzt nicht hierfür, sondern das spiele ich eher eben dafür, hier einfach wild rumfahren zu können, unabhängig von irgendwelchen Zielen. Driver 1 ist ein gutes Beispiel für etwas, wo ich auf jeden Fall früh erkannt habe, dass hier was nicht stimmt. Ich kann nicht genau sagen, wie sehr ich gesagt habe, hier stimmt was bei mir nicht. Ich bin unfähig, oder wie sehr ich auch sagen konnte, das Spiel ist hier wirklich insane. Und ich glaube, es ist eher Zweiteres, weil man das auch mit Freunden dann ausprobiert und die auch alle an dem Tutorial failen von der von dem Story Mode. Also das sind, glaube ich, die zwei Best Guesses, die ich so jetzt gerade liefern kann.
Ja, mir sind jetzt noch ein paar Spiele eingefallen, wo ich weiß, dass ich das schon damals doof fand. Sowas wie Monkey Island 4, dieses Prothesenrätsel am Anfang.
Ja, Monkey Island 4 ist auch ein gutes Beispiel.
Fand ich richtig blöd, schon als ich das als Kind gespielt habe. Oder das erste Mafia hat so ein paar Missionen, die sind einfach richtig schwer. Und das hat natürlich die Rennfahrmission, die am Anfang auch richtig schwer ist. Oder in GTA Vice City, diese dummen Mini-Helikopter, die man da spielt, die sich wirklich nicht gut steuern lassen. Also es gibt da so Momente, wo ich mich dran erinnern kann, wo ich dann einfach weiß, okay, das fand ich schon damals blöd. Und wenn ich zum Beispiel an sowas wie die Gameboy-Version von König der Löwen denke, dann weiß ich, dass ich das schwer fand, aber nicht, dass ich es irgendwie blöd oder scheiße fand. Aber ich habe da natürlich auch einfach keine so akkuraten Erinnerungen dran. Deswegen ist das eine schwer zu beantwortende Frage, Pastor Palastinul. Ich hoffe, wir wurden ihr trotzdem halbwegs gerecht.
Ich bin froh. Also ich bin froh, dass wir tatsächlich noch einige Titel benennen konnten, die sogar dann auf diesen spezifischen Fall passen. Yes, ich finde, das war eine sehr gute Beantwortung der Frage. Ich klopfe uns ganz doll auf die Schulter. Ne,
wenn du das sagst, Robin, dann nehme ich das gerne an. Armin, auch bekannt als Kesselflicken, hat folgende Frage. Ratsherren Hooked Crossover-Frage. Habt ihr Tipps, wie man Beziehung und Gaming-Hobby miteinander harmonisieren kann? Ich bin seit einem halben Jahr das erste Mal in meinem Leben in einer glücklichen, langfristigen Beziehung. Herzlichen Glückwunsch. Und ich finde es krass, wie viel weniger Zeit ich fürs eigentliche Spielen finde. Nicht schlimm, da ich viele neue tolle Sachen durch sie kennenlerne, aber ich merke seit meinem Auszug aus dem Elternhaus, glaube erstmals, wie sehr ich mich beim Spielen von meinem direkten Umfeld abkapsle. Und das will ich schlicht nicht, wenn sie da ist. Die Entscheidung fällt mir zwar jedes Mal leicht, aber als ich auf meine Spielzeiten vor und nach Dezember geschaut habe, war ich schon baff, wie viel weniger Zeit ich in mein liebstes Hobby stecke. Also ja, die Frage ist, wie man Beziehung und Gaming-Hobby miteinander harmonisieren kann. Aber ich habe das Gefühl, Kesselflicken, du bist da eigentlich auf einem guten Weg. Also es klingt zumindest so, als ob du das ganz gut machst und einfach feststellst, ja okay, dann ist halt weniger Zeit dafür. Ich weiß jetzt nicht, ob in der Frage inhärent dann auch die Aussage steckt, ja, ich hätte aber gerne wieder mehr Zeit, weil es klingt ja eigentlich so, als ob du ganz happy bist so mit der Situation. Deswegen weiß ich gar nicht, wie viel Handlungsbedarf da notwendig ist.
Ich glaube auch, das ist so ein Ding von, man hat halt etablierte Hobbys und Vorlieben und die werden dann ganz natürlich von sich selber hinterfragt, in dem Sinne, dass man erkennt, ich verbringe jetzt halt mit etwas anderem, aber man vermisst auch so ein bisschen dann das, wie man vorher mit dem Hobby interagiert hat, obwohl man es gerade gar nicht auf der Ebene machen will. Weißt du, es ist so, widerspricht sich eigentlich, aber zumindest ist das etwas, was auch ich selber bei mir gefühlt habe. Und ich glaube, was Konkretes, was mir da einfällt, ist, dass, was ich am Anfang der jetzt knapp 7 Jahre alten Beziehung so für mich erkannt und gelernt habe, ist, dass ich immer sehr viel Wert darauf gelegt habe, quasi Spiele, Filme, bei Filmen ist immer noch so, aber vor allen Dingen auch Spiele dann unter den idealen Bedingungen zu spielen, ja, also Licht aus, Tür zu war unnötig, weil ich ja allein in der Wohnung war, aber ne, angelehnt, damit das nicht so einen Durchlaufcharakter hat, und Sound ist da perfekt und jetzt wird hier gezockt und nichts stört mich. Dass das auch am Anfang der Beziehung mir noch gleichbleibend wichtig war, dass ich es dann auch kommuniziert habe, so, ne, ich jetzt hier und habe dann dementsprechend Zimmer abgedunkelt oder so und irgendwann weicht das so nach und nach auf, weil ja die andere Person auch in einem Zimmer existiert und das vielleicht gar nicht möchte, dass jetzt das Licht aus ist oder weil man eigentlich noch gerade hörbar sein muss, beziehungsweise die Umgebung muss für mich noch hörbar sein, weil ja gerade vielleicht irgendwas passiert. Ich habe gerade zwar eine halbe oder eine Stunde Zeit, um was anderes zu tun, aber ich sollte schon noch ansprechbar sein, was einfach grundsätzlich auch in einer Beziehung natürlich ganz gut sein kann, ohne dass es immer bestehen muss, aber dadurch gibt es dann ab und zu halt diese Situationen, die das so ein bisschen aufweichen, wo ich dann so nach und nach für mich erkannt habe, so ja, so wichtig ist es jetzt eigentlich mir gar nicht, dass das jetzt exakt so sein muss und das ist schon okay, wenn ich jetzt nicht den Kopfhörer auf habe, sondern das einfach über die Soundbar mache und wenn das jetzt in der Soundbar nicht das Einzige ist, sondern ich im Hintergrund auch noch meine Freundin höre, weil die irgendwas laufen hat, ist das auch fein. Das wären alles so Sachen, die für mich so ziemlich undenkbar gewesen wären in meiner Single-Zeit, die über die jetzt dann vielen Jahre sich auch teilweise komplett aufgeweicht haben und teilweise so weit aufgeweicht haben, dass sie gar nicht mehr existieren. Und das ist so ein Ding, was dabei halt hilft, dass halt diese verschiedenen Tätigkeiten besser dadurch miteinander kombinierbar sind, dass sie in ihrer Ausführung weniger exklusiv sind, wenn das Sinn ergibt. Das gilt auch nicht immer natürlich. Ne? Es gibt natürlich immer noch Spiele, wo ich auch sage, so, das ist jetzt das Ding so, da will ich wirklich nicht gestört sein und mich nur darauf konzentrieren und so, das ist auch völlig fein. Aber dass das so der Standard ist, der immer bestehen muss, das gibt es eindeutig nicht mehr. Und halt, ich habe das halt dann noch bei Filmen zum Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt einen Film gucke mit Lucy, dann bestehen wir da halt beide drauf, dass wir das mit der vollen Aufmerksamkeit tun. Und früher war es dann so, die ganzen anderen Filme, wo ich das eher nicht so brauchte, die habe ich dann halt so nebenbei geguckt und dabei irgendwas anderes gemacht. Und die gucke ich halt einfach nicht mehr heute. Das ist halt, da ist auch wieder, hat sich was doll verändert, nämlich, dass ich da auf dieser seichten Ebene, auf der Blockbuster-Ebene viel weniger gucke, aber ich vermisse das gar nicht, weil dieses seichte Gucken hat dann in diesen Lebensplan nicht mehr so gut reingepasst oder in diesen Zeitplan nicht mehr gut reingepasst. Dafür mache ich aber andere Sachen, die dann mehr Freude bereiten. Und so klingt das ja auch, dass du das, ne, wie du gesagt hast, Tom, dass das auch bei dir passiert, eine ganz natürliche Veränderung, Auslese oder Prioritätenänderung. Und da kann man einfach völlig offen für sein und sich freudig in diese Veränderung hineinwerfen.
Ja, genau. Ich frage mich, ob die Implikation dann auch ist, dass die Freundin einfach nicht viel mit Videospielen zu tun hat, weil das ist etwas, mit dem ich dann keine Erfahrung habe. Die Beziehungen, die ich hatte, waren immer mit Leuten, die auch etwas anfangen konnten mit Videospielen. Natürlich nicht in der Intensität, in der es bei mir der Fall ist, aber trotzdem war es jetzt nicht so ein kompletter Fremdkörper oder sowas. Und das kann ich mir auch schwer, glaube ich, vorstellen, weil ich hätte immer das Bedürfnis, auch bestimmte Sachen teilen zu wollen. Und das ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit, ne? Versuchen, die Partnerin oder den Partner dann auch da so ein bisschen ranzuführen, so ein bisschen die Interessen zu erörtern. Und eventuell, also zumindest wäre das sofort eine Motivation bei mir, wenn jemand gar nichts mit Spielen anfangen kann, dass ich versuchen würde, okay, wie würde man den Einstieg schaffen, weil ich mir so eine komplette Ablehnung halt nur schwer vorstellen kann. Es ist ja dann wahrscheinlich eher sowas wie, okay, fehlende Berührung oder bestimmte Vorurteile, die bestehen, und da würde ich dann versuchen reinzugrätschen. Aber die Frage ist, ne, inwiefern diese Situation dann überhaupt hier gegeben ist, das weiß ich jetzt einfach nicht. Deswegen habe ich auch das Gefühl, so wie es momentan ist, scheinst du auf einem ganz guten Weg zu sein, Armin. Und ich glaube, du hast da vor allem richtige Prioritäten, dass du dann sagst, nee, das, also gerade auch so Sachen wie die Entscheidung fällt mir jedes Mal leicht, ist, finde ich, ein sehr gutes Zeichen von, ja, genau. Okay, dann hast du zwar weniger Spielzeit als vorher, aber das, da wird ja auch irgendwann ein Alltag draus entstehen, wo du dann hoffentlich happy mit bist. Und wie gesagt, vielleicht kannst du ja auch einfach Sachen gemeinsam machen mit der Freundin, dass da bestimmte Interessen sich dann auch decken im Spielebereich. Da gibt es ja auch, ne, wir hatten ja diese ganzen Spiele von, wie heißen die nochmal? Haze Light? Nee, heißen die Haze Light?
Also es gibt Haze Light, It Takes Two und so.
Hm? It Takes Two, genau.
Genau, ja.
Die heißen Haze Light, ne? Das habe ich mir jetzt nicht falsch gemerkt.
Das ist richtig.
Okay, genau. Aber diese Spiele, ne, diese Koop-Spiele oder den ganzen Friendslop zum Beispiel, ich glaube, das ist auch ein Genre, was theoretisch Leute ansprechen kann, die gar nichts mit Videospielen zu tun haben, weil die auch oft so unkonventionell funktionieren und dann halt eher so eine humoristische Ebene haben. Aber da müsste ich jetzt mehr wissen über die Person, mit der du da zusammen bist, was man da dann vorschlagen könnte. Aber wie gesagt, das klingt ja auch so, als wäre eigentlich alles okay. So, dann kommen wir zur nächsten Frage von Julia, aka Smaragdente. Ich wollte nur mal ein Update aus der Perspektive einer Podcast-Hörerin geben, die keinen YouTube-Premium-Account hat. Ich hatte dazu schon mal eine Frage im Feedback-Podcast gestellt, ich glaube Nummer 60. Ich bekomme regelmäßig die Meldung, dass ich den Adblocker ausschalten muss, sonst lässt mich YouTube bestimmte Videos nicht schauen. Wenn ich mich auslogge, kann ich die Videos meistens gar nicht schauen. Ich habe auch versucht, das mit externen Tools zu umgehen, das funktioniert allerdings auch nicht. YouTube ist hier im letzten Jahr deutlich aggressiver geworden und darum wollte ich euch einmal das Feedback geben, dass es immer schwerer wird, auf eure Inhalte zuzugreifen, ohne Tribut an große Tech-Unternehmen zu zollen. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Vermutlich hängt es auch damit zusammen, welchen Browser man verwendet, von welchem Netzwerk aus man zugreift und so weiter. Das ist ja jetzt nicht wirklich eine Frage, aber vielleicht habt ihr dazu trotzdem ein paar Gedanken zu dem Thema, beziehungsweise mindestens das Feedback, dass es hier Probleme gibt. Julia hatte da auch ein paar Bilder mit angehängt, wo man sieht, dass diese YouTube-Blockade da passiert, die wirklich, wie sie ja schon sagt, von irgendwie Browsern oder ähnliches oder den Netzwerken, VPNs, sonst irgendwas abhängen muss, weil wenn ich das bei mir nachvollziehe mit im Inkognito-Modus oder sowas auf verschiedenen Geräten, ich kann auch immer ausgeloggt beispielsweise auf Sachen zugreifen, und beim Adblock will halt YouTube, dass du eine Ausnahme hinzufügst oder den Adblock halt für YouTube ausstellst, damit es dann teilweise funktioniert, wenn ich das richtig sehe. Aber Julia hatte auch in der Vergangenheit mal Sachen vorgeschlagen, wie eine Alternative zu YouTube, die Open Source ist, wo man seinen Channel mirrorn kann, und dann werden dort die Videos auch angeboten und sie sind dann halt nicht auf YouTube, sondern du hast dann noch die Alternative, was gerade im Zusammenhang damit, dass ja beispielsweise unsere Website gehackt wurde, das haben wir im regulären Podcast einmal besprochen, und wir dann viele Inhalte dort einfach nochmal neu hochladen mussten und sowas und festgestellt haben, okay, alles nur an einer Stelle zu haben, ist vielleicht nicht das Beste, ne? Wenn dann auch mal irgendwo ein Backup versagt oder so, ist immer gut, die an mehreren Stellen zu haben. Deswegen bin ich da inzwischen irgendwie auch mehr in die Richtung am Überlegen, ob man das vielleicht tatsächlich mal macht, einfach so ein Mirroring anbietet. Da kommt dann natürlich drauf an, wie easy das ist mit unseren verschiedenen Channels, oder muss man dann da auch verschiedene Accounts machen oder sowas. Das müsste ich einfach mal, vielleicht schreibe ich dich da auch nochmal an, Julia, das müsste ich einfach nochmal herausfinden, weil grundsätzlich abgeneigt wäre ich dem nicht. Ich glaube, es trifft halt das, was deine Erfahrung hier, Julia, trifft halt wahrscheinlich auf sehr wenig Leute zu, würde ich zumindest vermuten, weil wir dieses Feedback ja bisher nur von dieser einen Stelle hier bekommen, und glaube jetzt nicht, dass da wahnsinnig viele Leute ausgeschlossen sind bei YouTube, die sonst hier bei uns zuhören oder zusehen. Das könnt ihr uns natürlich aber auch gerne sagen, ne, wie da eure Erfahrungen sind, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, dass YouTube bestimmte Sachen dann einfach euch nicht anbietet oder bestimmte Sachen sperrt, wenn ihr nicht eingeloggt seid oder einen Adblocker anhabt oder so. Generell, wie verbreitet es ist, dass Leute YouTube Premium abonniert haben, wäre interessant, weil ich weiß, dass wir beides abonniert haben, Robin, dass wir uns diese, ne, Werbung auf die Art und Weise vom Hals schaffen. Und ich weiß auch, wie es aussieht, wenn man YouTube benutzt ohne YouTube Premium und dass das halt teilweise ganz schön aggressiv ist. Und YouTube platziert ja diese Werbepausen auch von alleine in den Videos. Ne? Das kann man ja automatisieren. Man kann es auch manuell machen, was halt super sachständig ist, wenn man das für halbwegs regelmäßige Uploads die ganze Zeit selber macht. Und eigentlich ist das Ziel da auch, dass diese Werbung eben nicht alle 5 Minuten einen unterbricht. Aber es kann schon mal passieren, dass sie einen alle 5 Minuten unterbricht. Und das ist halt super nervig. Deswegen habe ich da durchaus Sympathien für dieses Gefühl von, oh, okay, das ist vielleicht nicht immer für jeden die optimale Variante.
Ja, ich glaube, mir fällt als alternative Möglichkeit, wenn es um die Videos halt geht, ein, dass man ja doch, glaube ich, sowohl bei Steady als auch bei Patreon die Videos halt individuell hochladen kann, ohne sie auf YouTube zu verlinken, ne?
Ja, genau.
Ja, also das wäre am ehesten, ich glaube, eine alternative Möglichkeit, die mir da einfällt, wo man dann halt für die Leute, die auf Patreon oder auf Steady folgen, und das sind dann ja im Falle der Videos meistens sogar Posts ohne, wie heißt es, Paywall ist das Wort, was ich suche. Das heißt, man könnte sich da sogar einfach als Nutzer anmelden und dann den Post so sehen und auf das Video klicken, wo man dann nicht auf YouTube guckt, sondern eben in einem eigenen Player auf Steady beziehungsweise auf Patreon, wodurch natürlich dann auch diese besagten Probleme nicht bestehen. Man ist natürlich trotzdem bei einer anderen großen Website. Patreon ist wiederum ein sehr großes US-Unternehmen. Steady ist dann natürlich nochmal was sehr anderes. Das wäre so am ehesten eine Alternative, die mir gerade einfällt. Das ist dann aber natürlich wieder ein eigener Upload, eine eigene Sache. Ich weiß nicht, ob das dann mit dem Miron sogar einfacher wäre, weil das automatisiert klingt. Da weiß ich,
genau, das wäre halt auch ein Punkt. Der Aufwand müsste im besten Fall gering sein für uns. Und ich hatte nochmal nachgeguckt, wie es heißt. Das, was Julia uns schon mal vorgeschlagen hatte, war Cuddly Tube. Und soweit ich weiß, hat das diese Mirroring-Funktion. Aber wie gesagt, das müsste ich nochmal rausfinden, weil wir haben ja nicht nur einen Channel, ne? Also wie ist das dann, wenn man mehrere Channels hat und sowas? Kann ich euch an der Stelle noch nicht so 100% sagen. Aber wenn ihr da auch, wie gesagt, Erfahrungen habt, dann gerne mit uns teilen. Da Alternativen anzubieten ist jetzt nicht etwas, wo wir per se dagegen sind. Es ist dann eher so eine Sache von, wir sind sowieso schon busy und dann Sachen noch obendrauf. Ihr kennt das vielleicht, dass das dann manchmal eben nicht sofort diese höchste Priorität hat und dann dauert es eben ein paar Monate oder Jahre, bis es umgesetzt ist. Aber grundsätzlich fände ich es cool, eine Alternative zu haben, auf die man zeigen kann, falls auch irgendwie mal YouTube sagt, so, wir haben unsere Regeln geändert, die Hälfte wird jetzt hier weggesperrt wegen unserer Werbepartner oder sonst irgendwas. Und das kann ja jederzeit passieren, theoretisch. Wird es hoffentlich nicht, aber theoretisch. Wir sind da ja sehr abhängig von diesem Unternehmen, dass man dann sagen kann, ja, okay, aber hier gibt es dann trotzdem noch alle Videos. Ihr müsst einfach nur woanders hingehen. Sie sind zumindest nicht verloren. Weil ja auch bei manchen Videos, das muss man ja auch sagen, bei manchen Videos, gerade bei den Livestreams oder sowas, da haben wir jetzt nicht ein Archiv, was so weit zurückgeht. Wir hatten ja schon beim Podcast nicht mal ein vollständiges Archiv, das so weit zurückgeht. Und das ist natürlich dann auch, also teilweise on us, weil bei einem Podcast, finde ich, für die MP3s hätten wir einfach besser Archiv führen sollen. Aber bei einem Livestream, wo den Platz hernehmen, ne? Also gerade jetzt auch ist es nochmal schwieriger geworden, sich da extra Speicher ranzuholen und sowas. Das ist dann so unrealistisch. Aufwand Nutzen steht dann vielleicht nicht im Verhältnis. Aber da wäre es halt easy zu sagen oder zumindest leicht her zu sagen, man hätte einfach so eine Mirroring-Funktion, wo man weiß, ah, okay, alles, was hier auf YouTube archiviert wird, ist dann auch nochmal woanders archiviert, damit nicht, wenn YouTube es blockt, es einfach weg wäre, auch für uns.
Ja, genau.
So, okay. Julia, ich hoffe, das hat die Frage zumindest halbwegs beantwortet, beziehungsweise es war ja gar keine Frage, du hast ja gesagt, es ist einfach nur Feedback. Der Patrick hat die nächste Frage. Lohnt sich aktuell die PS5 Pro? Ich überlege schon seit geraumer Zeit, mir eine PS5 Pro zu holen und meine aktuelle PS5 dafür zu verkaufen. Einer der Gründe dafür ist GTA 6, da ich es in der bestmöglichen Qualität spielen möchte und hoffentlich dann auch in 60 FPS. Bei aktuellen Spielen gibt es, wie ich finde, immer seltener eine wirklich gute Möglichkeit, auf der Konsole ohne einen Kompromiss zu spielen. Entweder hat man ein klares Bild mit 30 FPS oder ein leicht verwaschenes mit ca. 60. Die Zwischenlösung mit 40, wie bei AC Shadows, gibt es leider auch nicht immer. Deswegen meine Frage, ob sich aktuell die PS5 Pro lohnt, vor allem für den aktuellen Preis. Sie kostet 900 Euro gerade, ja, ne? Ja, 900 Euro.
Ja, also ich glaube, konkret bei dem Beispiel würde ich dir da sehr so Vorsicht raten, weil aktueller Stand, aktuelle Gerüchte sind, dass es auch auf der PS5 Pro womöglich keine 60 FPS-Modus gibt. Und den halte ich auch für sehr wahrscheinlich, ehrlich gesagt, weil die CPU der PS5 Pro nicht wirklich groß, also marginal besser nur ist als die der PS5.
GPU-Upgrade.
Ganz genau. Und bei dem GPU-Upgrade ist es dann halt vor allen Dingen das Upgrade, dass es halt auf einen FSA-Äquivalent zugreifen kann und da dank Upscaling, so wie bei der Switch 2 eben auch im Vergleich zur Switch 1, sehr, sehr viel mehr da noch rausholen kann, als die Base-Konsole das kann. Aber die CPU ist nicht groß verändert, also sie ist verändert, aber halt nicht groß verändert. Und ein Spiel wie GTA 6 wird extrem CPU-lastig sein. Deswegen würde ich da ehrlich gesagt überhaupt nicht von ausgehen, dass das einen 60 FPS-Modus hat, weil du weißt kannst, du, da kannst du nicht viel mit Upscaling oder sowas dann machen.
Weißt du gerade noch, woher die Gerüchte kamen? Weil ich hatte jetzt keine aktuellen im Kopf über das, in welche Richtung es jetzt geht. Ich selber wäre einfach überrascht, wenn es einen 60 FPS-Modus gäbe und würde mich schon freuen, wenn sie dort sowas wie einen 40 FPS-Modus anbieten, weil der fühlt sich schon deutlich besser an als 30.
Das basiert schlicht und ergreifend auf Analysen von Digital Foundry, die dazu mal halt eine Analyse gemacht haben und die halt aufgrund der Erfahrungen mit anderen Titeln auf Konsolen und halt mit ihrem eigenen technischen Know-how das halt für sehr unwahrscheinlich hielten. Nicht unmöglich, aber halt sehr unwahrscheinlich. Ja. Und auch wenn du dir jetzt mal anguckst bei anderen Spielen, ne, so guck dir sowas wie Dragon's Dogma 2 an, guck dir sowas wie Baldur's Gate 3 an. So, das sind einfach Spiele, die systemisch sind, die groß sind, wo viel berechnet werden muss auf einer systemischen Ebene. Da ist die Grafik nicht egal, aber dann auch nicht so der Hauptfaktor, sondern da braucht es dann eher die CPU. Deswegen würde ich da tatsächlich sehr erstmal abwarten, den Release. Auch wenn natürlich die Konsole bis dahin wieder 600 € mehr kosten kann, wie alle Konsolen und alle technischen Geräte dieser Tage.
Das sind noch ein paar Monate.
Und genau, das ist auch der einzige Grund, warum ich auf einer persönlichen Ebene sagen würde, man kann drüber nachdenken. Ich finde, zum Launch war die PlayStation 5 Pro in der Preis-Leistung ein ziemliches Desaster. Einfach weil der Preissprung in keinem Verhältnis stand, meiner Meinung nach, zum technischen Sprung. Dass halt die CPU so ähnlich ist, halt habe ich damals überhaupt gar nicht als Möglichkeit erachtet. Und dass auch die GPU so ähnlich ist, aber dann halt dank der Upscaling-Möglichkeiten dann deutlich mehr als die reine technische Performance halt drauf kann. Das habe ich da zu dem Zeitpunkt auch nicht erwartet. Und ich erinnere mich halt bei der Xbox One X und bei der PS4 Pro, das ist so ein bisschen einfach das, wovon ich ausgegangen bin, was es dann ist. Aber das musst du dann nochmal präzisieren. Aber meiner Erfahrung nach, immer wenn ich mir so Digital Foundry Videos angucke oder Erfahrungsberichte durchlese oder deine Erfahrungsberichte im Podcast höre, habe ich sehr viel weniger das Gefühl, dass die PS5 Pro das ist, was diese Konsolen gemacht haben, PS4 Pro und One X. Nämlich hier ist die kompromisslose Variante dieses Base-Konsolenspiels, wo ich dann wirklich das Gefühl habe, jetzt läuft es ja einfach mit 60 FPS, es läuft auf der höchsten Auflösung, die mein Fernseher hier kann und that's it, sondern es ist, dass die Kompromisse verlagert werden, dass die Kompromisse deutlich weniger krass sind, ne? Dass dann der Kompromiss bei der Base-Konsole ist, dass es halt mit, weiß ich nicht, Sub 1080p läuft und halt mit 40 FPS du in den Modus gehst und auf der PS5 Pro läuft es dann halt eher in zwischen 1080 und 1440p plus Upscaling und du erreichst die 55 bis 60 Frames. Das ist so das Gefühl, dass man da oft landet, aber bei keinem von beiden ist man jetzt einfach bei dem Ding, wo ich dann das Gefühl habe, dass man sagen kann, das läuft, hier sind einfach keine Kompromisse mehr, es läuft einfach, sondern du hast immer noch die verschiedenen Modi, du kannst immer noch Spiele in 30 FPS spielen oder manchmal auch 40, um sie besser aussehen zu lassen, was ohne Frage immer noch das ist ja ganz klar, das ist eine bessere Erfahrung als mit einer PS5 ist. Ich würde nur davor warnen, zu erwarten, dass es eine kompromisslose Erfahrung dann wird. Die bietet die PS5 Pro meiner Erfahrung, indirekten Erfahrung nach nicht. Und da würde ich jetzt mal gerne den Staffelstab an dich abgeben, weil du natürlich es viel mehr oder überhaupt persönliche Erfahrungen mit der Konsole hast.
Ja, also es ist in der Regel halt bessere Bildqualität, ne? Für die verschiedenen Grafikmodi, die angeboten werden. Aber es ist jetzt nie dieses oder selten dieses perfekte Ding. Also zum Beispiel bei Assassin's Creed Black Flag hatte ich zuletzt halt den 60 FPS-Modus eine ganze Weile gespielt und da aber immer wieder gemerkt, wie selbst dort die Bildqualität immer wieder auch einfach nicht so schön ist, weil ich auch Upscaling-Artefakte einfach nicht so wahnsinnig schön finde. Dieses Grisselige und sowas, das du dann oft siehst und gerade bei den Schatten oder den Reflexionen im Wasser sieht das bei Assassin's Creed Black Flag oft echt nicht schön aus, wenn du dann irgendwie dann irgendwo hochkletterst und guckst in die Weite und siehst halt, wie das überall so rumflackert. Und das ist dann im 40 FPS-Modus beispielsweise schon deutlich besser. Mhm. Aber ist ja dann auch wieder ein Kompromiss, ne? Ich mache halt einen Kompromiss.
Und aber das ist genau das, das spricht so was Gutes an halt, dass halt sowas wie Monitor oder Fernseher sehr relevant sein kann.
Je nachdem, wie groß das ist, was du, worauf du spielst.
Naja, und halt, weil ein 40 FPS-Modus ja nicht generell wahnsinnig viel bringt, wenn halt dein Fernseher oder dein Bildschirm nicht darauf ausgelegt ist, ne? Der sollte halt eher erstens, also das wäre, glaube ich, meine größter erster Ansatzpunkt. Ich weiß nicht, ob du das schon hast, aber was mehr bringen wird, glaube ich, schlagartig, ist, wenn du einen Fernseher oder einen Monitor hast und wenn er jetzt nicht riesig sein muss, jeweils, dann ist es auch deutlich was preisgünstigeres, als du dich bei einer PS5 Pro bewegst, wenn du dir einen holst, der VRR supported. Weil plötzlich sind halt Framerate-Schwankungen, die vorher super scheiße waren, nicht mehr spürbar. Und plötzlich ist halt dieser 40 FPS-Modus, von denen viele Spiele diese haben, wenn er dann sowas wie 120 unterstützt, auch super, super toll, weil das sich anfühlt wie, nicht ganz wie 60, also es fühlt sich nicht wie 60 an, aber es fühlt sich unglaublich viel besser als 30 FPS an. Und das ist vielleicht dann der erste Ansatzpunkt, an den ich gehen würde, um dann eben auch eine PS5 Pro vernünftig nutzen zu können. Ich finde, ohne VRR und ohne 40 FPS-Unterstützung oder Herzunterstützung, soll heißen 120 Hertz plus am Fernseher und am Monitor, wäre, glaube ich, die PS5 Pro straight up einfach keine gute Investition. Ich glaube, das sollte als erstes passieren.
Ja, er nennt ja 40 FPS-Modi bereits schon, dass es das nicht immer gibt. Sorry, deswegen gehe ich mal davon aus, dass das wahrscheinlich schon existieren wird.
Ja.
Ich würde jetzt halt sagen, dadurch, dass die PS5 Pro halt so teuer ist, also die Frage können wir, glaube ich, leider einfach nicht richtig gut beantworten, Patrick, weil einerseits wissen wir noch nicht, wie GTA 6 performt. Das ist ja das, woran du das festmachst. Deswegen können wir dir da einfach noch die Informationen nicht geben und auch nicht in die Zukunft schauen. Das wirst du dann auch erst wissen, wenn dann GTA 6 tatsächlich getestet wird, auf der technischen Ebene auch. Aber zum anderen würde ich auch sagen, die PS5 Pro ist halt so teuer inzwischen mit ihren 900 Euro. Ich würde da ehrlich gesagt eher von abraten, so rein vom Gefühl her, ja, wo ich mir denke, nee, wart vielleicht erstmal ab. Kann natürlich auch sein, dass wenn GTA 6 dann draußen ist, dass es schwerer wird, an die Konsolen ranzukommen, weil das womöglich ja den Konsolenkauf dann auch mit antreiben wird, weil das wird ja riesig werden. Aber ich glaube, Rockstar wird das jetzt nicht so machen, dass das auf der PS5, auf der Basiskonsole irgendwie scheiße läuft oder sowas. Ich würde dann eher mit sowas rechnen wie halt Red Dead Redemption 2, so in der Art und Weise, wie sich das anfühlt und läuft in diesen 30 FPS. Und da gibt es ja in den Konsolenfassungen immer noch keinerlei Upgrades. Deswegen, wenn du damit fein bist, würde ich stark vermuten, dass das in so eine Richtung geht. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die dann sagen, nee, also auf PS5 Pro sieht es jetzt gut aus und auf der normalen PS5, die halt super viele Leute haben und für super viele Leute, dass die Erfahrung ist, wird es halt nicht gut aussehen. Ich frage mich vor allem, wie es auf der Xbox Series S aussehen wird. Das wird spannend. Mhm. Aber ja, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung.
Ich glaube auch, also was ich vielleicht ein bisschen noch modifizieren würde an der Empfehlung aus meiner Perspektive, ist dieses, ich würde es nicht als abwarten formulieren, weil ich glaube schon, wenn du eine PS5 Pro möchtest, dann kauf die jetzt, weil nirgendwo in keinem technischen Gerät gerade ist es empfehlenswert, mit irgendwas abzuwarten, weil ja, die werden
sie wird nicht günstiger.
Nicht
das
günstiger.
Nicht,
nein,
auf jeden
das
Fall.
Wird teurer. Das wird alles teurer werden noch. Die PS5 Pro wird nochmal teurer werden. Das wird alles teurer. Die Switch 2, die Xbox, die alle Einzelteile, es wird alles nur teurer werden. Und deswegen bedeutet abwarten hier auch warten, dass es halt eben das passiert, dass es teurer wird. Aber ich glaube, ich würde es halt modifizieren in dem Sinne, dass du nochmal tief in die Recherche reingehst, ob du denn ob eine knapp 1000 Euro Anschaffung es dir wert ist, wenn sie die Kompromisse verlagert, anstatt sie zu entfernen. Weil das ist hier einfach der Fall. Ob du was brauchst wie ein Disklaufwerk, weil deine alten Spiele auf der PS5 mit Disks in deinem Besitz sind, weil dann musst du das noch zusätzlich kaufen. Das ist bei der PS5 Pro standardmäßig nicht dabei. Und das sind halt solche Sachen, die du dir nochmal genau überlegen musst. Und wenn du sagst, ja, die Kompromisse sind mir jetzt zu stark, ich würde gern Kompromisse machen können, die weniger doll sind, aber immer noch da sind. Übrigens als Beispiel, ich hatte das ja gerade mal mit den Auflösungen geschätzt und du hattest Assassin's Creed auch genannt, deswegen habe ich das nochmal spezifisch nachgeguckt. Ist ein sehr gutes Beispiel, ja. Weil im Performance-Mode läuft das halt, und auch übrigens auch im Balance-Mode, läuft es halt mit 1080p, was halt nicht das ist, was ich vor dem Release der PS5 Pro erwartet hätte, dass ich da immer noch einen Kompromiss machen muss. Und deswegen siehst du ja auch, dass die Scaling-Artefakte, weil halt dann auf 4K hochgescaled werden muss und weil, genau, ja, das ist dann der nächste Kompromiss, dass PSSR nicht mal, immer noch nicht, auch nach all den vielen Verbesserungen, nicht ansatzweise so gut ist wie DLSS oder mittlerweile auch FSR 4.1 ist es, glaube ich.
Aber sie ist immerhin schon besser als am Launch. Ja. Am Launch war es wirklich eine Katastrophe.
Ja, das war wirklich insane, dass der Spiele schlechter aussahen regelmäßig als ohne. Das war wirklich ganz krass. Das ist nicht mehr der Fall in der Form, aber es ist eine Kompromissverlagerung. Und wenn du eine kompromisslose Erfahrung haben willst, dann musst du wirklich 3.500 bis 4.000 Euro in die Hand nehmen und dementsprechend im PC-Hardware einkaufen, was natürlich eine ganz andere Hausnummer ist, was ich auch überhaupt nicht empfehlen würde. Deswegen ist eher die Empfehlung, die ich tätigen würde. Die Kompromisse sind so ein bisschen das, womit man sich, glaube ich, abfinden oder gewöhnen muss.
Also dieses ganz perfekte Bild mit perfekter Framerate und so, das wird es dann, denke ich, nicht geben. Aber was ich noch zumindest sagen wollte, ist, guck vielleicht auch mal einfach auf eBay oder so nach gebrauchten Konsolen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen Geld sparen, weil ich habe jetzt gerade mal geguckt parallel und da gibt es viele Angebote, wo auch immer noch PlayStation 5 Pros verkauft werden, wo du vielleicht ein bisschen zumindest Geld sparen kannst.
Umgekehrt kannst du ja deine PS5 da dann auch verkaufen und damit auch Geld machen.
Genau. Dann können wir jetzt, denke ich, zur nächsten Frage kommen von Stas. Und zwar, ich wollte einmal fragen, wie ihr zur Trails of Reihe steht. Ich habe im letzten Jahr das Remake vom ersten Teil gespielt und war regelrecht schockiert, wie toll ich es fand. Haben mir danach direkt Teil 4 plus 5, also Trails from Zero und Trails to Azure geholt und ebenfalls durchgezockt. Freue mich riesig auf das Remake vom zweiten Teil im Herbst und auch Trails of Cold Steel 1 bis 4 liegt zumindest schon mal im Warenkorb bereit. Also er hat da noch eine andere Frage, aber das ist die erste Frage. Wie stehen wir zu Trails? Ich weiß, also wir haben ja beide, glaube ich, das Remake auch angespielt. Ich habe halt nur die Demo gespielt. Ich habe nicht in die Vollversion dann nochmal ausführlich reingespielt. Und die fand ich zumindest sympathisch, ohne dass ich jetzt so richtig, also es hatte mich jetzt nicht, ne? Ich war jetzt nicht so gehuckt, dass ich gesagt habe, oh, ich muss das jetzt durchspielen oder sowas. Aber ich fand es sympathisch.
Ich hatte einen sehr positiven Ersteindruck, nicht basierend auf der doch auch passieren auf der Demo. Ich glaube, ich hatte die dann auch gespielt und habe es da weitergespielt, wo du sie aufgehört hattest im Livestream. Habe auch 12 Stunden in das Hauptspiel gesteckt, oder 13 Stunden laut Steam, ordentlich. Aber ich habe mich immer sehr gekämpft, muss ich sagen. Aber es ist echt ein schlechtes Gefühl, was ich bei dem Spiel habe, also dem Remake vom ersten Trails in the Sky, weil ich das so viel mehr leidenschaftlich mögen möchte, als ich es tue. Aber es hat sehr wenig damit zu tun, dass es in irgendeiner Art und Weise schlecht ist irgendwo, sondern mich einfach nicht grabben konnte. Und das kann sein, dass ich das dann Hollow Knight-mäßig in 2 Jahren nochmal probiere und ich das dann über alles liebe. aber es war in dem Zeitpunkt, als ich es gespielt habe. Und ich habe es dann auch immer wieder wirklich angeworfen und war dann leider auch wirklich in einem Zirkel von oder in einem Kreislauf drin von halt, ich weiß nicht mehr genau, wie dieses Spielsystem funktioniert. Das lese ich mir nochmal an und dann lese ich es mehr länger an oder gucke mir nochmal mehr ein Video, als ich dann selber spiele und dann bin ich dadurch wieder nicht reingekommen und dann muss ich das nächste Mal nochmal machen. Also, dass ich mich wirklich komplett zu Hause fühle in dem Spiel, das ist schon auch in den letzten Sessions dann nicht mehr der Fall gewesen, was dann halt so eine Abwärtsspirale bedeuten kann. Für mich hat bei Trails in the Sky First Chapter im Weg gestanden, dass das ein Teil, dieser erste Teil sehr sich ums Worldbuilding dreht, insgesamt. Und in diesen 12 bis 13 Stunden sehr wenig plotmäßig passiert. Also du hast erst wirklich mal generell ohne großen Story-Rahmen eine Einführung und dann passiert ein kleines Event, wo du halt dann eine Motivation bekommst, in die Welt hinauszuziehen, aber auch da ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht irgendwie Final Fantasy 7, wo du direkt diesen großen Plot im Hintergrund angedeutet hast und dann auch erzählt bekommst, sondern es ist halt viel, viel mehr, guck mal, hier ist eine Welt und hier sind Figuren und die haben ihre eigenen Motivationen und kleinen Geschichten und dann erlebst du das jetzt. Und das hat nicht gereicht zum Launch des Spieles und als ich es gespielt habe, um mich bei der Stange zu halten, obwohl ich die Präsentation echt großartig finde, obwohl ich das Kampfsystem super toll finde, ich finde diese Normalisierung oder ich sag mal, das doch, das ist eine Normalisierung, weil das in vielen JRPGs mittlerweile der Fall ist, zwischen Echtzeit- und Rundenstrategie-Kampfsystem, dass du das selber auswählen kannst. Das finde ich ganz großartig. Und das hier hat ja sogar einen flüssigen Übergang, dass du in der Echtzeit kämpfen kannst, auch wenn die Gegner jetzt gar nicht zu schwach sind, und einfach dann jederzeit selber sagen kannst, so, und jetzt gehe ich in den Rundenstrategiekampf oder in den Rundenkampf wie in einem klassischen JRPG. Und auch da hat man Bewegungsfreiheit, ne, kann sich also bewegen und hat ganz viele unterschiedliche Abilities, die auch ganz interessant miteinander kombiniert werden können. Ist alles wirklich ein ziemlich komplexes Kampfsystem. Und das finde ich alles toll. Das ist alles super. Es hat mich leider nur nicht packen können. Und ich hoffe sehr, dass mir das noch gelingt. Weil ich finde eher, dass das eine Sache ist, die ich sehe dafür, dass dass eine Änderung bei mir dazu führt, dass ich das mag und weniger als das Spiel noch irgendwas machen muss. Weil eigentlich hakt das Spiel alle Dinge ab, nach denen ich suchte, als ich es angeworfen habe.
Ja, ich meine, eine Änderung wäre vielleicht, den Raum von Geist und Zeit zu betreten und einfach endlos viel Freizeit zu haben, um in
das
diese Reihe
helfen,
reinzustechen, weil sie doch inzwischen ziemlich lang ist. Und eine Sache, zumindest von der ich glaube, dass sie immer genannt wird als ein positiver Punkt, ist ja gerade dieses Worldbuilding über das eine Spiel hinaus, ne, weil es halt dann immer weiter getragen wird und bestimmte Charaktere dann vorkommen oder Sachen weitererzählt werden, auch von nebensächlichen Charakteren, von Sachen, die außerhalb der Hauptstory stattfinden. Und die Faszination kann ich durchaus nachvollziehen, weil ich glaube, da gibt es einfach nicht so viel, was so ist wie die Trails-Reihe dann spezifisch. Bei mir ist es dann oft einfach so, also weil Trails of Cold Steel habe ich ja zum Beispiel mal mehrere Stunden gespielt und da bin ich auch nicht so richtig in die Welt reingekommen und nicht so richtig in das Writing reingekommen, und dazu sah es einfach auch nicht schön aus. Also ich finde auch ganz viele dieser Spiele, selbst jetzt Trails in the Sky, das ja am besten noch aussieht von den Titeln, finde ich, hat trotzdem ein Artdesign, das echt ziemlich austauschbar ist. Also wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, da sehe ich jetzt was ich vorher noch nicht gesehen hätte in irgendeiner Form. Es sieht zwar gut aus und ist so farbenfroh und smooth und alles, aber trotzdem zieht es mich jetzt nicht inhärent an, und da muss ich dann erst den Einstieg auf einer anderen Ebene finden. Und zumindest in der Demo fand ich ja die vor allem Inszenierung des Hauptcharakters echt super sympathisch und cute, und das Kampfsystem auch interessant, genau das, was du erzählt hast, dieser Mix aus Echtzeit und Rundenbasis. Ja. Deswegen glaube ich auch, dass das bei mir funktionieren kann, aber so richtig hat es noch nicht funktioniert. Und ich weiß jetzt auch nicht, also ich habe jetzt nicht unmittelbar vor, da jetzt noch diverse andere Versuche zu starten, weil ich dann auch noch andere Spiele habe, die bei mir in so einer ähnlichen Kategorie sind von, würde ich gerne mal nachholen oder würde ich mir gerne nochmal angucken, nachdem der erste Versuch nicht funktioniert hat. Da gibt es ja immer Titel. Da ist diese Reihe jetzt einfach nicht wahnsinnig weit oben. Ich habe aber auch das Gefühl, gerade in den letzten Jahren gibt es immer mehr Vertreter dieser Reihe, die halt wirklich sagen, hey, das ist so richtig, richtig toll. Deswegen gibt es da, glaube ich, jetzt keinen Mangel an irgendwie Leuten, die frohe Kunde nach draußen tragen, dass Trails halt richtig toll ist.
Was ich halt richtig krass finde, ist, dass dieses Jahr dann das Remake kommt, nach einem Jahr. Weil, also ich finde, die sehen wirklich großartig aus. Ich bin mega beeindruckt von der Präsentation, gerade davon ausgehend, wie die mal ursprünglich aussahen. Und weil sie ja so viel mit Animationen machen, ne, den Gesichtsanimationen, da hat es dann auch dieses überstilisierte Anime-Ding, ne, wie die Augen dann mal gezeichnet sind in einzelnen Szenen und so, und dabei läuft es dann auch echt gut, und dass sie da dann mit diesen ganzen Produktionswerten, das in einem Jahr, das sind ja keine kleinen Spiele, in einem Jahr den nächsten Teil anbieten, den finde ich, das, also da weiß ich gar nicht, wie sie das, was das, also was sie da gemacht haben, dass das in einem Jahr geht. Es sei denn, Second Chapter ist zufällig 4 Stunden lang, aber das würde mich da doch ein bisschen überraschen.
Ja, wer weiß, wie viele der Assets sie dann auch smart neu nutzen können, so wie das Ryuga Gotoku machen.
Ja, ich würde aber auch sagen, da dauert es ja auch, wir sind großer Neuheits, obwohl, das sind ja auch, da kommen ja Zwischenteile. Ja. Also ich finde aber schon, dass ich kenne eigentlich gar, also mir fallen sehr wenige andere Spiele ein, wo das nach genau ein, das ist so genau einem Jahr passiert, ne? Auch bei Ryuga Gotoku, das war glaube ich falsch, ich sag Yakuza, Like a Dragon, da ist es ja auch so, dass dann ab und zu dann diese Spin-Offs erscheinen, die dann deutlich weniger gut aussehen, ne? Pirate Yakuza war wirklich deutlich weniger hochwertig produziert als die Hauptteile. Und selbst da sind wir, glaube ich, auch aus dem jährlichen Rhythmus mittlerweile raus. Aber das müsste ich nochmal nachgucken.
Ja, ja, inzwischen ja. Aber wir waren eine sehr lange Zeit drin,
ja, ja.
Dass da teilweise sogar mehr Titel im Jahr rausgekommen sind.
Oh ja, ja, das ist auch besser das so, dass wir da raus sind, weil allein schon bei Pirate Yakuza, obwohl das nicht mehr jährlich war, wurde ich dem ja schon überdrüssig.
Ja, die zweite Frage von Stace ist übrigens Frage zu Robins Katzen. Sind es weiterhin Hauskatzen oder dürfen die beiden jetzt auch noch draußen?
Sie dürfen da draußen, aber allerdings nicht, wie das jetzt geglaubt wird, sondern sie sind im Garten jeden Tag. Wir haben denen beigebracht, oder das geht eher auf Lucys Kappe, Lucy hat denen sehr konsequent halt beigebracht, dass sie im Garten sein dürfen, aber nicht aus dem Garten raus. Also am Anfang immer mit Leine und halt ganz klar kommuniziert, da darfst du nicht hin und da darfst du hin. Das heißt, auf diesen Zaun darfst du nicht. Und wenn sie sich, vor allem einer ist das nur, der das auch immer zu versucht, wenn er sich halt so vor den Zaun setzt und so hochguckt, bekommt er kommuniziert, das passiert hier nicht. Wenn dann mal der Nachbar die Garage aufmacht und mit dem Hund ist, wird er dann auch mal reingebracht, damit er da gar nicht auf Ideen kommt. Aber der andere, der hat auch gar kein Interesse daran. Er hat das noch nie probiert, da kannst du auch und machen wir ab und zu. Da sind wir selber gar nicht mehr mit draußen. Da ist der einfach im Garten und setzt sich halt irgendwo hin und der sitzt da dann einfach auch 6 Stunden, ohne dass der irgendwelche Anstalten macht, da raus zu wollen. Dürfen die. Weiter raus halten wir für keine gute Idee, auch weil wir ja sehen, wie sie reagieren, wenn dann, also ist einmal eine fremde Katze bei uns im Garten gewesen, wenn die beiden drin waren. Da sind sie erstmal sehr, da wissen sie noch nicht so viel mit anzufangen, sag ich mal, weil sie das ja nicht gewohnt sind einfach. Die sind ja früher als Babys schon von der Straße in die Tierrettung gekommen und seitdem dann ja damit sehr wenig Kontakt gehabt. Wir wohnen jetzt auch nicht gerade weit weg von einer wirklich vielbefahrenen großen Straße, auf der 70 gefahren wird. Da wollen wir jetzt nicht, dass die da langlaufen und im Garten haben die sehr, sehr viel Freude dran. Das ist also ein sehr schöner Kompromiss, den wir da gefunden haben.
Ja, also quasi Jein ist die Antwort.
Genau.
So ein bisschen. Okay, das waren dann die Fragen, die von Patreon und Steady kamen. Jetzt haben wir noch ein bisschen was von YouTube, auf das wir eingehen können. My Bro Sucks 24.
Oha.
Wunderbaren Namen.
Grüße gehen raus an deinen Bro.
Hat die folgende Frage. Sollte es nicht langsam auch mal eine Retro-Goti-Umfrage geben zu den Spielen von vor 30 Jahren? Mit 96, 97 und vor allem 98 kommen langsam auch die relevanten Jahre für die Spielehistorie, die man eigentlich definitiv noch abfragen sollte, auch um die Lücke bis zu 2002, also der Anfang der bisherigen Retro-Gotis, zu schließen und die komplette Dekade der 2000er abzubilden. Zudem würde ich mir tatsächlich mal eine Jahrzehntes-Goti-Runde wünschen, vielleicht mit der Auswahl der 40 Spiele der 10 Jahre, die Community zuvor gepickt hat.
Also, ja, ich weiß nicht, ob die Frage schon vorbei ist. Weil
das ist der Kommentar.
Ja, ja. Ja, weil gerade das, also das ist etwas, was ich auch schon sehr konkret drüber nachgedacht habe. Jetzt einfach mal bei der eigenen Goti-Liste, das zweite halt die Gotis der Gotis, weil man diese Listen halt hat aus jetzt über 10 Jahren, wo ich immer chronologisiert habe, das sind meine 10, 15, 20, 25 liebsten Spiele des Jahres und aus dieser Liste dann wiederum eine, weiß ich nicht, 50er, 25er, 20er, 10er-Liste zu machen, so wie das ja hier vorgeschlagen wird, auf die Community-Liste bezogen, fand ich auch immer erstmal recht attraktiv als Grundgedanke. Genauso wie auch ich das finde mit den 30 Jahren. Also jetzt gerade ist es ja schon noch so, dass ich finde auch, sich das noch sehr hält. Aber wir werden da ja über kurz oder lang auch in Regionen kommen, wo dieser Retro-Gedanke da dann schon arg verloren geht. Und man dann ja auch über Spiele spricht, über die man damals schon zum Release als Redakteur gesprochen hat. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man dann halt diesen Jump machen könnte.
Ja, nur halt wahrscheinlich an einem Punkt, an dem es dann 40 Jahre her ist und nicht 30 Jahre. Also momentan wüsste ich nicht, wie wir das einbauen, weil es wäre eine zusätzliche Liste zu den vorhandenen Retro-Gotis und das ist dann zeitlich und vom Aufwand her einfach nicht drin, das dann einfach nochmal zu machen. Da sträube ich mich dann sehr gegen, auch ein bisschen gegen dieses, ne, eine Auswahl der 40 Spiele der 10 Jahre, die die Community zuvor gepickt hat, weil man dann einfach über vieles doppelt reden würde in meiner Wahrnehmung, wo ich nicht weiß, wie. Also ich fände es so interessant, die Liste zu sehen. Ich weiß nicht, ob es interessant ist, da dann nochmal so komplette Videos draus zu machen. Mhm. Aber ja, wir haben ja momentan immer noch sehr gut, sind immer noch sehr gut beschäftigt mit denen, wir gehen 20 Jahre zurück. Das würde für 2007, 8, 9, 10, 11 bis 15 vielleicht so ungefähr, da haben wir angefangen, oder 16. 16 war das erste Jahr, wo wir die Spiele des Jahres in dem Format gemacht haben, wie wir sie heute machen. vielleicht nicht bis dahin, aber zumindest so in dem Dreh bis in die Zehner noch rein, funktioniert, finde ich, dieser Blick 20 Jahre zurück immer noch echt ganz gut. Vor allem, weil ja in dieser Liste auch oft Spiele drin sind, die halt, und das finde ich mit am interessantesten, nicht zu diesen Top 10 gehören, sondern auch darüber hinausgehen. Titel, über die man vielleicht dann weniger oft redet, die da dann aber so einen Platz finden und nochmal gewertschätzt werden können. Und ich fände es auch total spannend, das mit den 90ern zu machen. Ich würde ein bisschen der Aussage widersprechen, dass das langsam auch die relevanten Jahre für die Spielehistorie sind, weil die gab es auch schon davor, schon sehr relevante Jahre davor gewesen für die Spielehistorie. Also man könnte da theoretisch noch weiter vorne ansetzen, aber dann ist natürlich die Frage, wie viele Leute haben dann überhaupt Erfahrungen mit wie vielen Spielen, dass das relevant werden würde. Falls du es nicht mitbekommen hast, My Bro Sucks, es gibt im Hooked on Topic, beziehungsweise dann jetzt Hooked FM Plus Format, alte Folgen, wo Robin und ich über unsere Spiele des Jahres von 1996, 97 und 98 geredet haben. Ich bin der Meinung, es gab auch zu 96 schon eine Liste. Lass mich mal kurz parallel gucken, um zu schauen, ob das stimmt. Aber wir haben auf jeden Fall auch die 90er bereits behandelt, wo zumindest wir beide uns jeweils eine Top 10 rausgepickt haben. Und 96 gab es auch. Und das war auch ganz faszinierend und hat ganz viel Spaß gemacht, weil man da eben auch dann über Spiele redet, über die man vielleicht nicht so oft reden würde. Und vielleicht auch erstmal checkt, oh hey, wie viele Spiele habe ich überhaupt aus dem Jahr? Kommt da überhaupt eine Top 10 zusammen? Ne? Weil das wäre dann auch die andere Frage. Wie sehe eine Top 40 aus? Lohnt sich überhaupt eine Top 40 für 1996? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, weil es kamen ja deutlich weniger Spiele raus in dieser
Zeit. Das würde es natürlich auch wieder interessant machen, aber wir hatten, was du ja sagst mit den On-Topics, ja auch schon damals die, also von mir ausgehende Diskussion gehabt, hey, ich weiß nicht, ob ich da genug zu sagen habe. Und ich weiß sehr sicher, dass das bei allem, was dann vorher passiert, dass ich da definitiv dann nicht mehr viel zu sagen habe. Aber die Leute gibt es ja auch. Und dann könnte ich ja zu Team, keine Ahnung, das begründen und diesen Staffelstab an mich annehmen oder selber annehmen und anfangen, nur noch Quatsch zu reden. Und dann laden wir stattdessen sehr alte Menschen ein und lassen die darüber sprechen.
Ja, vielleicht geben wir die Frage weiter an Stay Forever. Vielleicht können die sich darum kümmern.
Nee. Es ist schon so, dass ich das bei mir mal machen will, dass die dann zu uns kommen können, um das bei uns zu berichten. Ist nicht so. Also wenn jetzt Stay Forever mit einer Spiel-des-Jahres-Liste anfängt, dann ist das geklaut von uns. Ein Konzept, das wir erfunden haben und ich werde ihn verklagt.
Und wir haben uns ja nie inspirieren lassen von anderen Formaten von irgendwo. Nee.
Sag mir, welches ist und ich sage, dass du lügst.
Okay. dann aus Sicherheitsgründen würde ich an dieser Stelle diese Antwort beenden. Ich hoffe, da hast du jetzt, also natürlich jetzt nicht die Antwort bekommen, die du vielleicht wolltest, von ja, wir sollten das machen unbedingt, es findet nächstes Jahr statt, weil das ist einfach zu viel Aufwand. Eine dieser GOTY-Listen zu machen, ist wirklich sehr viel Aufwand. Es nimmt sehr viel, vor allem meiner Zeit ein und ich will davon nicht noch mehr machen. Also im Jahr, meine ich. Deswegen, mir reicht es erstmal mit den, wir blicken 20 Jahre zurück und ich glaube, dabei bleibt es auch erstmal und das ist dann auch genug. Ja. So, Mr. Dilettant hat noch ein paar Fragen. Erstens, ich finde es schade, dass Hooked FM Feedback nur zweimal im Jahr erscheint. Zum Vergleich, The Pod macht jeden Monat eine rund 90-minütige Q&A-Episode und der gute Björn nimmt sich bei seinem wöchentlichen Solo-Cast etwa 15 Minuten für Fragen. Ich will euch nicht direkt mit The Pod, weil mehr Angestellte oder Speckobst, in Klammern, es ist eben Björn,
vergleichen. Weil verrückt. Ich hatte gesagt, ich hätte jetzt fast gesagt, weil dumm. Und will das, glaube ich, doch sagen, weil dumm.
Dem möchte ich mich nicht anschließen. Aber nur alle 6 Monate ein Q&A finde ich für so einen community-gebundenen Kanal wie euren ziemlich dürftig. Ihr sagtet, dass zu wenig Fragen aufkommen würden. Wenn ihr das öfters macht, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich denke, wenn ihr das mehr kultiviert und öfters macht, dann wird das Angebot an Fragen auch größer werden. Wieso also nicht zumindest 4 bis 6 Mal im Jahr dieses Format machen? Den Rückblick auf Hooked allgemein, den ihr am Anfang eines Feedbacks habt, könnt ihr ja weiterhin nur 2 Mal im Jahr updaten. Ja, Mr. Dilettant, das ist insofern eine interessante Frage, weil das war ja schon mal so. Es gab ja mal deutlich mehr Feedback-Podcasts und wir hatten sogar mal das Feedback, sogar noch zu alten Radio-Giga-Zeiten, direkt im regulären Podcast drin. Und weil wir dann festgestellt haben, dass nicht mehr so viele oder immer die gleichen Fragen kommen, wurde das Format seltener und dann ist dadurch die heutige der heutige Rhythmus draus entstanden. Und jetzt wieder zurückzugehen, weil man dann sagt, ja, wenn man dann zurückgeht, dann kommen auch wieder die Fragen, ist, glaube ich, ein Trugschluss. Weil jetzt auch im zweijährlichen Format noch nicht so viele Fragen kommen, dass ich sagen würde, oh ja, hier kann man ja gleich 5 Podcasts draus machen. Und auch nicht alle Fragen sind jetzt so, ne, gerade wenn uns dann videospielbezogene Fragen gestellt werden, das ist ja jetzt nichts, wo man, also das ist jetzt nicht super relevant in dem Sinne, es sind spannende Fragen teilweise oder lustige Fragen oder interessante Themen, die dann angesprochen werden, die man da durchaus mit raufnehmen kann, aber es gibt ja einen Grund, weshalb sich der Feedback-Podcast hierzu hin entwickelt hat, weil wir halt festgestellt haben, oh hey, und das ergibt ja auch Sinn, weil wir haben keine rapide wachsende Community, sondern eine ziemlich stabile Community, die dann irgendwann quasi so die ganz großen Sachen ausgefragt haben, auch zu persönlichen Hintergrundinformationen oder sonst irgendwas. Und deswegen ist das so, wie es momentan ist.
Genau, das ist ein bisschen Hen und Ei, ne, was du auch beschrieben hast. Dass das eine aus dem anderen entstanden ist und nicht das andere aus dem einen. Also nicht, es ist nicht Hen und Ei, weil wir es genau nachvollziehen können, im Gegensatz dazu. Ja, weil das, es wurde weniger, weil es weniger wurde, nicht. Also die Casts wurden weniger, weil die Fragen weniger wurden, nicht umgekehrt, dem ist schon so. Und ich glaube auch, es ist halt ein Format, es ist immer noch cool, dass man sich dafür spezifisch Zeit nehmen kann, wie jetzt hier. Das ist auch seltener passiert, finde ich, auch aus dem Grund nicht schlimm. Du hast es ja selber gesagt in der Frage, weil wir so community-nah sind, denn wir antworten auch unabhängig von diesem Format in sehr vielen unterschiedlichen Formen auf halt, ne, Fragen oder Feedback, sei es nun im Solo-Stream, sei es als Antwort auf Kommentare bei YouTube oder auch bei Patreon oder bei Steady, oder halt im Podcast, wenn man irgendwie auf was Bezug nimmt, wo man einen Kommentar gelesen hat, der einem noch neue Informationen gegeben hat. Also es passiert ja in vielfacher Form, unabhängig von diesem einen Format auch.
Genau, ich glaube, wenn bei uns das Gefühl entstehen würde, dass ganz viele eurer Fragen noch unbeantwortet sind, dann wären wir ja auch so, dass wir sagen würden, ja, okay, dann machen wir halt nochmal mehr Feedback-Podcasts oder sowas. Aber dieses Gefühl habe ich halt nicht. Und ich glaube, deswegen wollte ich das einmal so historisch einordnen. Mr. Dilettant ist jetzt gar nicht gegen dich gerichtet in der Form. Deswegen bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber einfach nur, damit du weißt, wieso das so ist, wie es gerade ist. Und dieses zweimal jährlich hat sich dann einfach so eingebürgert. Ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn man auch sagt, okay, es kommt halt irgendwie dreimal jährlich, viermal jährlich oder so, aber es müsste dann ja auch wirklich genug da sein dafür. Und zumindest so allzu belanglose Fragen dann auch immer wieder zu beantworten, ist halt etwas, das wir nicht mehr wollten. Ne? Wir wollten dann, wenn, dann schon die spannenden Fragen haben und haben das ja dann auch gekoppelt an die, an den Support teilweise. Und da kommen in der Regel zwar jetzt nicht wahnsinnig viele, aber dann in der Regel ziemlich spannende Fragen oder spannendes Feedback bei zustande. Und ja, deswegen funktioniert es momentan, wie es funktioniert. Zweite Frage von Mr. Dilettant. Die Special-Spoiler-Folgen gehören zu den singulär themenbezogenen Casts, die ich mit am liebsten höre. Ist schön anzuhören, wenn ihr beide oder einer von euch und ein Gast oder auch zu dritt ein Spiel vertieft bespricht. Sowohl wenn ihr Gedanken teilt oder es zu argumentativen Dissens kommt. Der Refantasio Expedition 33, The Last of Us Part 2, Silent Hill 2 Remake Cast, nehme ich an, meinst du, waren super. Silent Hill 2 und Last of Us Part 2 waren zwar kein On-Topic, aber im Grunde auch schon eine ordentliche Spoiler-Besprechung, weil die halt dann im regulären Podcast drin waren und dort, glaube ich, markiert waren als Spoiler-Talk. Mhm. Oder zumindest haben wir deutlich gesagt, dass wir über Spoiler reden und dann ausführlich drüber geredet haben. Von Blueprints hätte ich auch gerne noch so eine erweiterte Besprechung mit Robin und einem Gast gehabt. Es ist auch immer viel spannender bei einer regulären Hooked FM-Folge, wenn ihr beide angespielte Eindrücke teilen könnt. Ich weiß, dass ihr wegen des Service-Gedankens mehr unterschiedliche Spiele spielen wollt und deshalb, wenn einer von euch ein Spiel schon in Hooked FM besprochen hat, der andere weniger Intensivierung hat, ist hinterher auch noch zeitnah zu spielen. Aber als Empfehlung Feedback wäre es doch sowohl für die Fans als auch für Hooked on Topic gewinnbringend, wenn solche Folgen zu einem Spiel, bei dem ihr viel Redebedarf habt, öfter kommen. Also der Wunsch ist quasi nach mehr, entweder Special Spoiler Podcast oder halt generell Spielebesprechungen, wo wir beide ein Spiel gemeinsam besprechen.
Haben wir ja tatsächlich dann schon auch unabhängig und oder sagen wir unabsichtlich in Antwort auf diese Folge so ein bisschen ja gemacht mit dem Cast zum Beispiel zu Pokopia und wie heißt es noch? Tomodachi Live heißt es, ne?
Mhm.
Ja?
Ja, ja. Ich habe okay. gesagt, das wurde scheinbar weggefiltert.
Ja, genau, das wurde geschluckt vom System. Ja. Und das ist ja eigentlich genau das. Bei Blueprints übrigens, also ich weiß nicht, ob du das dann gesehen hattest und nur nicht dann, dass diesen Ansprüchen gerecht wurde, aber eigentlich haben wir genau das gemacht, weil ich mit Lucy da spezifisch drüber gesprochen habe, wo wir dann auch schon sehr, sehr viel gespielt hatten. Das war Teil einer normalen FM-Folge, wenn ich mich nicht ganz irre.
Ja, aber da ging es nicht um damit reingeschnitten Spoiler. Hatten. Ich glaube, darum geht es dann, dass du so unabhängig von dem Achtnehmen auf Spoiler wirklich in die Materie reingehst. Und das machen wir in der Regel auch nicht bei Hooked FM, weil wir dann oft halt sagen, nee, wir wollen nicht spoilern. Oder wenn, dann markieren wir es nochmal extra, wenn dann wirklich der Redebedarf da ist. Aber deswegen hatten wir auch ursprünglich mal diese Distinction des Super Special Spoiler oder Ultra Special Spoiler Podcasts.
Genau, also sind wir beide, glaube ich, völlig einer Meinung, dass das halt sehr gewinnbringend ist und ist auch etwas, was wir jetzt die letzten Male so ein bisschen ab und zu auch mal noch mehr in Besprechungen reingebracht haben bei On Topic. Was wir war ja auch, da bin ich auch sehr happy drüber, bei Hooked FM dieses Jahr gefühlt viel machen konnten, weil es halt durchaus einige dieser Spiele gab. Ich erinnere mich da sehr positiv an sowas halt wie Pragmata oder auch schon im FM in Procopia. Erneut nicht ganz in dieser Spoiler-Form, aber Spoiler ist ja inhalt erstmal nur, wir sagen inhaltlich, was passiert ist. Auch wenn wir nicht spoilern, als Beispiel Pragmata, wenn ich da jetzt ausführlich alles spoilen würde und das Gespräch darauf aufbauen würde, würde sich nicht so viel in der Besprechung ändern im Vergleich zu dem, wie unsere sehr ausführliche Besprechung aussah, als wir es fertig gespielt hatten, weil da jetzt dann wenig dazu kommt. Weil es auch so ein
mechanisches Spiel
genau.
ist. Und die
während
Story
das halt bei Silent Hill 2 natürlich anders ist.
Genau, die Story ist zwar ein Teil davon, aber genau, sowas wie Silent Hill 2 ist dann anders. Ich würde auch sagen, das entsteht, wenn dann eher so unbeabsichtigt oder zufällig, je nachdem, wie groß unser Interesse ist bei bestimmten Spielen, weil du sagst zwar, und das ist ab und zu mal so, wenn dann einer schon was gespielt hat, ist die Motivation für den anderen vielleicht nicht mehr so groß, das dann für die Arbeit quasi nochmal zu spielen. Aber das hängt halt auch total vom Spiel ab. Und wie groß das tatsächliche Interesse an diesem Spiel ist. Und davon hängt dann auch ab, ob man es dann auch durchspielt oder so. Zumindest ist es bei mir oft so. Dieses James Bond First Light zum Beispiel war jetzt ein Spiel, das habe ich angespielt und ein bisschen ausführlicher gespielt, weil ich es auch interessant fand. Aber bei mir zumindest, mich hat es jetzt nicht so richtig gehuckt. Deswegen hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, okay, ich muss es jetzt unbedingt durchspielen für irgendwie die Berichterstattung oder sonst irgendwas oder auch für mich persönlich, sondern mir reicht dann der Anspieleindruck und vielleicht spiele ich es irgendwann mal weiter, aber es ist jetzt zumindest nicht zeitkritisch oder sowas und dementsprechend gibt es da dann nicht diese ganz intensive Auseinandersetzung von meiner Seite aus, aber trotzdem habe ich ja genug gespielt, um mitreden zu können und das haben wir ja dann zumindest öfter mal, dass einer halt einfach mehr Erfahrung gemacht hat als der andere und man hat dann zumindest den Ansatzpunkt im Gespräch und ich finde, das hilft auch schon, weil grundsätzlich würde ich denen zustimmen, wenn wir beide ein Spiel gespielt haben,
ja.
dann ist es definitiv eine bessere Besprechung, als wenn es nur einer gespielt hat. Und wenn wir beide das intensiv oder durchgespielt haben, ist es die beste Besprechung, die man draus machen kann. Dem würde ich grundsätzlich zustimmen. Aber das ist ja nicht nur eine Sache der Absicht, ob man das machen möchte, sondern auch der Sache des individuellen Interesses. Und ihr werdet ja sicherlich mitbekommen haben, dass Robin und ich dann doch schon ziemlich unterschiedliche ja. Geschmäcker immer wieder haben, was Videospiele angeht, die aber halt ihre Überkreuzungen haben. Und da treffen wir dann die Spiele, zu denen es diese ausführlichen Besprechungen gibt. Ultra Special Spoiler Podcast halt relativ selten, weil das dann, ne, das muss ja dann wirklich den extra Podcast auch rechtfertigen. Und da habe ich das Gefühl, das passiert jetzt nicht so oft. Aber grundsätzlich kann ich das total nachvollziehen.
Ich würde das aber auch, da würde ich einen roten Strich drunter setzen als Bestätigung bzw. als meiner Zustimmung, weil ich finde, das ist sehr viel mehr der Fall, nämlich dass es an Geschmäckern sich teilt. Wir haben das früher mal ab und zu kommuniziert, ne, dass man dann der andere hat schon besprochen, dann hat man jetzt weniger Not, das zu spielen. Aber ich habe eher in dem Gefühl, dass es mittlerweile vielleicht nicht gegenteilig ist, aber zumindest sehr viel weniger relevant ist, weil wir beide auch so gerne über halt beideseitig gespielte Spiele sprechen. Dass das bei mir zumindest kein Faktor wirklich mehr ist und ich glaube, es viel, viel mehr mit dem Geschmack halt begründbar ist. Also falls die Frage auch darauf hinausläuft, dass man das so ein bisschen die Frage ist, hey, wollt ihr nicht damit aufhören, absichtlich die Spiele so aufzuteilen, dass ihr keine mehr gleichzeitig spielt, damit ihr über mehr Spiele reden könnt? Das machen wir nicht.
Nee, das ist keine bewusste Entscheidung.
Genau, es ist wirklich etwas, was sehr, sehr natürlich, sehr viel natürlicher daraus entsteht, dass wir unterschiedlich unterschiedliche Geschmäcker haben. Und du kannst sehen, wie wir auch auf diesen Wunsch bereits eingegangen sind, ganz ausdrücklich, in Form ja der Goti-Podcasts, weil wir die ja genau dementsprechend geändert haben. Und da muss man ja auch sagen, das ist ja auch kein nichts Universelles. Ne? Da gibt es genauso Leute, die jetzt sagen, ach, mir hat das früher besser gefallen, als das ist ein quantitativ umfangreicherer, größerer Überblick über das generelle Spielejahr war, weil wir halt über deutlich mehr Spiele gesprochen haben, aber halt eben immer nur in Form von dann kürzeren Monologen. Das also, wiederum hat Leuten auch besser gefallen manchmal.
Um da für die Leute, die vielleicht gerade ein Fragezeichen über den Kopf haben, du meinst die Jahresrückblicks-Podcasts, wo wir halt früher einfach, ne, jeder hat so reingeschmissen, was er gespielt hat, und wir haben sehr, sehr viele Spiele abgedeckt, aber es waren halt oft nur Eindrücke von einer einzelnen Person, wo die anderen nicht wirklich mitreden konnten, und das hatten wir jetzt in den letzten 2 oder 3 Jahren zumindest so geändert, dass wir vorher quasi feststellen, wer hat welche Spiele gespielt, und wir priorisieren dann die Titel in der Besprechung, wo dann mindestens 2 Leute sie gespielt haben, und dann hat man zwischendrin oder am Ende immer noch die Gelegenheit, seine Favoriten, die man vielleicht nur selber gespielt hat, reinzuschmeißen und sowas, aber die aus ausführlicheren Besprechungen und wie wir finden, auch einfach die besseren Besprechungen finden halt statt, wenn dann mehrere Leute ihre Eindrücke teilen können. Und da gibt es dann auch die Argumente, die jetzt nicht per se falsch sind, dass dieser Jahresrückblicksgedanke so ein bisschen verloren geht, weil es ja nicht mehr ein Rückblick ist auf das ganze Jahr, sondern nur noch so spezifische Titel beinhaltet. Ich finde das halt nur so halb relevant, weil ich halt den Podcast einfach besser finde auf die Art und Weise und es immer noch als Rückblick fungiert, auch wenn er nicht vollständig ist, aber vollständig ist er nie. Deswegen ist es so, ich finde dann die Variante einfach besser.
Ja, denke ich auch.
Okay, dann noch eine dritte Frage von Mr. Dilettant. Gibt es einen Grund, weshalb ihr keinen Hooked on Topic Rückblick auf das Halbjahr macht? Das finde ich sehr lustig, weil den gab es inzwischen. Deswegen hoffen wir, dass du das mitbekommen hast, Mr. Dilettant. Das kannst du inzwischen gucken. Das kam einfach vom Timing her, witzigerweise, ich glaube, eine Woche oder so, nachdem du die Fragen gestellt hast.
Wir waren am Gucken, sodass du es nun kannst gucken. Gucken, und gereimt wird auch. Das war doch krass. Die nächste Frage. Könnt ihr öfter reimen? Ja, bitteschön.
Genau, also die Halbjahresbilanz, die kannst du dir wieder anhören bei Hooked FM Plus, beziehungsweise früher Hooked on Topic, ab 5 Euro auf Patreon und Steady. So, Mr. Dilettant hat jetzt noch mehrere Fragen videospielbezogen. Ich suche mal random eine raus, weil es sind ein paar zu viele, Mr. Dilettant, deswegen verzeih. Ich nehme einfach mal die erste, das scheint die ausführlichste zu sein. Inwieweit schätzt ihr den Einfluss des optischen Charakterdesigns auf die Glaubwürdigkeit des Charakters beziehungsweise der Geschichte des Spiels ein, insbesondere bei JRPGs? Mir geht es so, dass ich, wenn mir das visuelle Design des Spiels nicht zusagt, dann kann ich das Spiel einfach nicht spielen. Zum Beispiel, wenn ein Anime-Stil zu gonic ist.
Oh, Gunik meint ihr doch bestimmt, Gunik, oder?
Ja, aber ja. Es ist ein Stück Gonic. Aber okay. Ich denke mal, du meinst Gunik. Also zu
Lüstern. Das ist eine absolut wahnsinnige Wortneuschöpfung. Aus Gunik ein Adjektiv zu machen.
Ich finde aber Gonik viel besser. Gonik klingt super. Ist es ein Stil, der mich abstößt und den ich in vielen...
Sonic. Da sehe ich mich ja sehr.
Und den ich in vielen Fällen nicht ernst nehmen kann. Das heißt, die Spielwelt, das Kampfsystem oder die Geschichte können noch so gut sein, aber bei mir persönlich findet anhand des Stiles keine Immersion statt. Und daher will ich gewisse Spiele nicht spielen. Jetzt die Frage, findet ihr das nachvollziehbar? Wenn ja, habt ihr auch so einen Fall von einem Spiel oder mehreren, das ihr eigentlich sehr gut findet, aber es wegen des Stils nicht spielen wollt?
Also ja, sicherlich. Ja. Ist, glaube ich, ganz, ganz natürlich. Ich bin bei Anime-Stil muss man das ganz doll präzisieren, wie ich finde. Weil, also wir haben ja gerade über Trails in the Sky schon gesprochen, wo du ja auch gewusst hast, dass du das nicht mochtest. Du hast es da, als du darüber gesprochen hast, hast du nur so gesagt, das hat man auch schon oft gesehen. Ich glaube nicht, dass das wirklich relevant ist bei mir je, ob man irgendwas schon mal gesehen hat, weil auch die hübschesten Spiele mit den besten Character-Designs nutzen meistens Stile, die ich 1000-mal schon gesehen habe. Sehr selten suche ich nach etwas, was ich noch nie in irgendeiner Weise erkannt habe. Ich würde auch sagen, weiß ich nicht, ich finde jetzt zum Beispiel die Character-Designs von einem Final Fantasy VII Remake großartig. Das sind aber Charaktere in einem Stil und auch die Umgebungen haben einen Stil, wo das habe ich schon 7000 Mal gesehen, aber das ist halt eine sehr, sehr gute Variante davon. Es gibt aber Stile, Tom. Ich weiß gar nicht, ob ich direkt das nächste sagen soll oder dir kurz Zeit lassen soll, um darauf zu antworten.
Was fällt dir ein? Arschloch.
Danke. Yeah. Es gibt Spiele, die haben einen spezifischen Stil, den ich unerträglich finde, wo du alle Technik reinpacken kannst und das bringt nichts. Und dieser Stil ist aber sehr viel weniger geworden mittlerweile. Das ist nämlich der, es ist Anime-Look, aber in eine 3D-Engine reingepresst, wo es trotzdem so einen realistischen Vibe haben soll, was vor allen Dingen PS3 360-Zeit für mich ist. Da muss ich an sowas wie Star Ocean The Last Hope denken, an sowas wie Infinite Undiscovery, wo die Charaktere einfach so 3D-Modelle sind, die dann ihre komplett weiche Haut haben, aber dann diese gigantischen Augen haben trotzdem, die einer bestimmten Art von Anime-Stil frönen und den dann kombinieren mit 3D-Assets, die dem sämtliche Stärke nehmen, die man aus diesem Stil noch ziehen könnte, selbst wenn man ihn mögen würde, was ich nicht tue. Das finde ich unglaublich hässlich. Und da komme ich auch nicht drüber hinweg, ehrlich gesagt. Also selten hält mich das davon ab, ein Spiel irgendwie zu spielen. Aber es ist schon so, dass ich mir sehr schwer vorstellen kann, dass ich ein Spiel wie Star Ocean oder The Last Hope, das so aussieht, spiele und da dann schluchzend vorsitze, selbst wenn es gut geschrieben wäre. Ich glaube, das ist da schon sehr relevant.
Ja, bei mir ist es auch, glaube ich, eher eine Sache von, die Einstiegshürde ist dann einfach sehr viel größer, wenn es mich dann vom Design, vom Optischen nicht anspricht, aber es ist jetzt selten ein K.O.-Kriterium in dem Sinne. Die Trails-Spiele passen da ganz gut, weil auch die Original-Trails-Spiele vor allem mit ihren vorgerenderten 2D-Sprites, ich finde, die sehen teilweise richtig schlimm aus. Und wie gesagt, sowas wie das erste Trails of Cold Steel oder ja, so, das finde ich ist so. Das sieht dann nach nichts aus, stilistisch. Das kann ich das mir auch nie so richtig abspeichern.
Also, findest du auch, dass das erste Trails of the Sky einfach aussieht wie nichts, weil ich finde, das hat einen ganz krassen Stil. Es ist sofort zu erkennen, weil es einfach unfassbar hässlich ist.
Bei Cold Steel.
Du meinst
Steel
schon das andere, erste. Ne? Ja. Wo es dann auch so sagt, wie wir wollen jetzt halt mehr Produktionswerte bieten, indem wir halt in diese 3D-Engine gehen, aber dadurch verliert es auch sämtliches Alleinstellungsmerkmal, ne?
Ja, das ist so persönlichkeitslose Grafik, finde ich. Die Trails in the Sky, die ursprüngliche Trails in the Sky-Grafik erinnert mich ja eher an sowas wie Ragnarok Online, was ja auch so aus dieser Zeit stammt, dieser Mix aus 3D und 2D oder sowas wie Grandia oder so, aber einen Grandia finde ich dann deutlich schöner.
Ys ist ein bisschen auch so die alten.
Ja, ich meine, kommen ja von den gleichen Leuten, das ergibt Sinn.
Stimmt, ja, natürlich.
Und ja, oder so Sachen wie Mugenics, was ja jetzt dieses Jahr rausgekommen ist, das finde ich unfassbar hässlich.
Da bin ich sehr Fan von, aber das ist ja so ein bisschen dieses Nickelodeon-Ding von manchmal.
Nicht meins.
Das ist ja absichtlich ein Stil, den es sehr frönt und es macht sehr genau das, was es machen will, jetzt mehr als sowas wie, also ich würde jetzt so sagen, so ein Star Ocean, First Hope oder auch die Trails in the Sky Spiele immer mal wieder, die alten, die sehen auch einfach manchmal ein bisschen aus, wie sie aussehen, wo ich das Gefühl habe, da sind sie halt an die Grenze ihres Budgets oder ihres Talents gestoßen, weiß ich nicht genau. Was ich bei Mugenics nicht das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, die können.
Nein.
Ne, das sieht genauso aus, wie es aussehen soll. Und es ist halt abstoßend. Und jetzt muss man das Abstoßende mögen oder man mag es halt gar nicht. Ich verbinde das mit alten Nickelodeon-Serien aus den 90ern, die meiner Meinung nach oft das Gleiche versuchten.
Ich finde das witzigerweise schon bei Super Meat Boy nicht wahnsinnig schön. Mhm. Aber gerade die Pixel-Grafik von Super Meat Boy mag ich halt dann doch wieder echt gern. Ich finde, da funktionieren auch diese Character Designs ganz gut, aber nicht in diesem Comic-Stil. Der ist dann einfach inhärent nicht so meins. Andere Spiele, die mir da einfallen, wo ich das Konzept cool finde und der Meinung wäre, das würde auch sehr viel profitieren von einfach schönerer Grafik, ist sowas wie Prison Architect, weil das ist fast so Programmer-Art in der Art und Weise, wie da die Charaktere und die Umgebung dargestellt werden. Das ist einfach nix. Finde ich leider auch sehr hässlich und würde ich mir in schöner wünschen, würde also dann
ich so
mir auch helfen.
Architect 2 gefreut und dann die ganze Geschichte dahinter.
Ja,
aber ist ja auch nicht so. Für Architect 2, also ich sag das, weil das sieht ja komplett anders aus, aber das hat halt eine nicht viel stilsichere 3D-Grafik jetzt. Die sieht komplett anders aus, aber auch jetzt nicht schön.
Ich finde die auch echt nicht schön. Ich mag ja auch nicht mal wahnsinnig gern den Stil von den Two-Point-Spielen. Ich finde die Character-Designs in den Two-Point-Spielen nicht schön, nicht attraktiv. Auch von den Planet-Spielen, Planet Coaster oder Planet Zoo, ich finde die auch stilistisch nicht wahnsinnig interessant. Das ist dann so, das sind dann schon deutlich hübschere Spieler, die würde ich nicht mal annähernd neben einen Prison Architect stellen, weil die haben ja schöne Umgebung und Animation und alles. Aber da gibt es definitiv ziemlich viel, was so in diese Kategorie fällt, wo dann, wie gesagt, bei mir einfach nur die Einstiegshürde ein bisschen größer ist. Aber es ist jetzt selten wirklich K.O.-Kriterium. Also selten sage ich jetzt, oh Gott, da komme ich ja gar nicht rein oder sowas. Weil man gewöhnt sich an alles, denke ich mir dann oft. Wenn mir das dann spielerisch gut genug gefällt, dann komme ich auch darüber hinweg. Aber oft komme ich halt vielleicht gar nicht erst dahin, weil ich mir schon denke, oh nee, das sieht nicht aus.
Ja, also ich glaube auch schon, dass das eine grundsätzlich, also wenn wir über Stil spezifisch sprechen, und ich glaube, das ist dann ja wirklich so ein bisschen unterscheidbar mit anderen Punkten, weil man halt sagen kann, der Stil ist der Stil, auch wenn das Spiel mehr Produktionswerte hätte und ne, man mehr Zeit daran reinstecken würde, würde der Stil sich dann nicht verändern, weil das ja eine bewusste Entscheidung sein würde. Ich glaube schon, dass das was ist, was dich halt gerade, wenn du sagst, also nicht du, Tom, sondern wenn man sagt halt, dass Anime generell einem nicht gefällt, dann ist das schon so ein Ding, wo ein Spiel, welches vielleicht, wenn es einen realistischen Look hätte, ich finde sowas wie Clair Obscur ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, wenn Clair Obscur aussehen würde wie Star Ocean, dann hätte das alles identisch sein können und es hätte sehr, sehr viele Leute nicht angesprochen, die es jetzt aber angesprochen hat.
Jetzt will ich das gerne sehen. Clair Obscur, aber mit so richtig schlimmen Character-Designs.
Ja, es gibt sehr selten die Kombination aus. Hier sind so richtig hässliche Charaktere und Charakterdesigns, aber richtig gutes Writing. Das ist immer das, was mich fasziniert hat an Higurashi When They Cry. Dass das in der Ursprungsversion eines der hässlichsten Dinge ist, ich will gar nicht Spiele sagen, hässlichsten von Menschen geschaffenen Dinge ist, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Wirklich diese Ursprungsversion. Und dann ist das ja wahrscheinlich damals schon so unglaublich gut geschrieben gewesen. Und davon gibt es dann ja viele weitere Optionen, die auch den Stil grundsätzlich verändern, weil das ist wirklich, also das hat das wieder was gutes Faszinierendes.
Beispiel. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Diese Original-Character-Designs von Higurashi sind der Wahnsinn. Also wirklich.
Warum ich mir aktiv denke, du hättest, schreib doch, das hätte ein Buch sein sollen, ohne Zeichnung bitte. Mach die doch bitte weg.
Genau, ja. Okay, ich denke, damit haben wir auch die Frage halbwegs gut beantwortet und sind am Ende dieses Feedback-Podcasts angelangt. Wie gesagt, ab 10 Euro Feedback werdet ihr Feedback-SupporterInnen und eure Fragen kommen hier garantiert im Podcast ran. Könnt ihr jederzeit einschicken und dann werde ich sie mir hier abspeichern, einfach als Kommentar unter dem letzten Feedback-Podcast posten oder als Mail an tom@hookedmagazin.de. Und ja, damit haben wir einmal den Rückblick getätigt, haben die neuen Ankündigungen euch unterbereitet. Einmal, dass Hooked on Topic in Zukunft Hooked FM Plus heißt und dass ihr eine neue Möglichkeit habt, falls ihr es könnt, ein bisschen mehr Geld zu geben, nämlich mit dem Alle Inhalte plus Trinkgeld-Tier ab 7,50 Euro. Das deckungsgleich ist mit dem Alle Inhalte-Tier, aber ihr dann einfach die Möglichkeit habt, da nochmal 2,50 als Trinkgeld drauf zu geben. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank, Robin, fürs Mitbeantworten und mit Zurückschauen. Und ich würde sagen, das war's.
Ich würde auch sagen, das war's. Und ich schiebe noch die Zero Escape-Reihe hinterher, wenn wir über Stil reden und Writing und so, weil das ist dann in diesen drei Spielen so unterschiedlich. Spätestens dann beim Zero Time Dilemma wurden, glaube ich,
viele... Ich finde, da wurde es ja witzigerweise schlimmer. Also ich
genau, deswegen ist es so spannend. Richtig. Und der zweite ist ja auch schon sehr dann 3D, viel austauschbarer, aber Character besser Designs, als der
die sind
letzte.
Der Wahnsinn.
Genau. Deswegen ist das sehr... Da kann man sehr gut überprüfen, ob man alle Arten von Art Designs und Character Designs quasi ertragen kann, wenn denn das Kern des Spiels einen anspricht. Weil ansonsten wird man hier irgendwann entweder gar nicht reinkommen, weil man den anfänglichen Stil nicht mag, oder wird dann raus sein, weil man sich Zero Time Dilemma anguckt und denkt, was soll das denn? Das vielleicht noch als kleiner. Und auch ein Danke an dich, Tom, und ein Danke an die liebe Community fürs Fragen stellen. Ich möchte auch noch eine Sache nachliefern, und zwar, dass ihr gerne jederzeit, ich habe da schon gute Ergebnisse bekommen, aber falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne mal auf meinen Post bei Steady und Patreon gucken, wo ich nach Meinungen gefragt habe zu meinen Solo-Streams und was ich da spielen könnte. Habe ich schon wirklich, wirklich viele Antworten bekommen. Also viele Leute, die an der Umfrage teilgenommen haben. Vielen, vielen Dank. Falls einzelne Leute noch nicht gesehen haben, wollte ich nochmal darauf hinweisen. Ich lasse die Umfrage einfach offen. Und auch wenn ich da jetzt schon Schlüsse draus gezogen habe und es draus ziehen könnte, könnt ihr da auch
immer noch hingehen und ja, Spiele anklicken, die ihr gerne sehen wollt, oder halt in den Kommentaren welche empfehlen.
Ich glaube, die sollten wir dann in der Beschreibung verlinken, auch wenn ich dir damit aufhalse, etwas in der Beschreibung zu verlinken. Aber
Das ist kein Problem, Tom. Ich bin ja medikamentiert, das heißt, mir passiert das nur noch einmal die Woche anstatt viermal die Woche. Deswegen schreibe ich mir das jetzt auf hier. Ich schreibe mir auf, verlinken von Umfrage zum Solo-Stream in Beschreibung. So, jetzt steht's hier. Müssen wir mal gucken, ob ich das dann noch lese.
Ja, könnt ihr dann überprüfen. Alles klar, dann soll es das für heute gewesen sein. Wir hoffen, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.